Herzlich willkommen zur 853. Ausgabe des Sneakpods. Soll ich jetzt eine Meta-Ebene-Einleitung machen oder sowas? Aber ihr wisst ja.
Du könntest dich direkt an die Hörer wenden.
Genau. Ihr wisst ja, was kommt. Herzlich willkommen, bla bla bla. Wir reden über Deadpool and Wolverine. Mit mir hier als Wolverine Christoph Perner. Und in seiner Paraderolle als Deadpool Robert Krüger.
Guten Tag. Und den Honda Odyssey fährt.
Guten Abend. So eine Schrottkarre.
Ich dachte jetzt, dass du ihn als, ich glaube Toyota, oder? Ich dachte, dass du ihn als hässlichen Hund vorstellst.
Als Dogpool, das hatte ich hier auch stehen. Wollte ich jetzt nicht.
Wäre aber der Begrüßungssound ein anderer gewesen.
Irgendwie will ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen. Hätte wahrscheinlich irgendwie schlabberig geklungen, nehme ich an.
Mindestens mal schlabberig, genau. Ja, Bob, Deadpool und Wolverine, worum ging es?
Tja, es geht um das Team-Up, auf das alle gewartet haben oder so ähnlich, keine Ahnung. Ob das wirklich so ist, so wird das jedenfalls von Deadpool hier behauptet.
Doch, da gehe ich sogar noch mit, muss ich sagen.
Und
aber
genau, also natürlich stellt sich da gleich als erstes die Frage, wie soll das gehen? Der ist doch tot, der eine. Und der Film eröffnet auch direkt mit dieser Frage, denn Deadpool macht natürlich das, was er in den anderen beiden Filmen auch immer gemacht hat. Er bricht die vierte Wand, er kommentiert die Tatsache, dass er in einem Film ist, er kommentiert das MCU, er kommentiert eigentlich alles, was so passiert.
Das DC?
Genau, er kommentiert andere Franchises bis hin zu Mad Max und ob die Frage, und ob das vermischt werden darf und so weiter, genau, und ob das nicht Copyright, Franchise Infringement oder sowas ist. Also es wird alles, selbst die Macher des MCU und ihr Verkacken in den letzten Filmen und in den letzten Jahren wird kommentiert. Aber eben am Anfang die zentrale Frage, wie geht denn das jetzt? Der ist doch tot. Und damit macht der Film auf. Wir graben offensichtlich die Leiche oder beziehungsweise das Skelett von Logan aus, in der Annahme, dass der da irgendwie noch alive ist. Aber das ist dann doch nur Adamantium-Knochen, die dann aber auch gleich verwendet werden für eine sehr blutige Tanznummer zu Justin Timberlake Musik, sehr, sehr fantastisch. Aber dann kommt das Multiverse to the Rescue. Das haben sie ja nun sich selber eingebrockt im MCU, dieses Multiverse. Und dann kann man das jetzt hier aber auch benutzen. Und was wir in den anderen Filmen kritisiert haben, nichts hat mehr irgendeine Konsequenz. Alles ist eigentlich egal geworden im Multiversum, weil sowieso immer irgendwie...
Gilt auch hier.
Ja, genau, gilt auch hier. Aber hier wird es halt mit so einem Augenzwinkern so nach dem Motto, dann können wir den auch wieder aus irgendeinem anderen Universum uns einen holen.
Und dann als holt würde man sich das besser machen.
Ja, ne, warte mal. Jedenfalls, sie holen dann einen, und zwar den Worst of All von allen Universen, den schlechtesten Wolverine, den es gibt. Den holen sie. Und nachdem er vorher von allen anderen Wolverines, die in den anderen Universen noch existieren, auf die Fresse gekriegt hat, weil er Verwicklung mit der Time Authority, die irgendwie sein Universum, in dem er existiert und in dem er seine Vanessa hat und so ein paar wenige Freunde, die er irgendwie, die noch zu ihm halten und um die er sich tatsächlich, die ihm was bedeuten, wenn ihm ja sonst auch nicht viel was bedeutet, aber dass diese Freunde dann schon, und dieses Universum ist offensichtlich dem Tode geweiht, weil Logan tot ist. Und jetzt muss er das irgendwie retten, und dafür gedenkt er jetzt, einen anderen Logan zu holen und mit dem dann loszuziehen und irgendwas, Verwicklung, Multiversum, bla, ist völlig wurscht, irgendwas zu machen. Und dabei landen sie halt in anderen Teilen des Multiversums und im Void und treffen auf allerlei andere Superheldenfiguren.
Fegefeuer quasi, ja?
Genau, im Purgatory, genau. Und das hat natürlich dann wieder diese ganzen Metaebenen von, wer ist im Fegefeuer des MCU, natürlich irgendwie andere Figuren, die in Vergessenheit geraten sind, deren Filme abgesetzt worden sind, deren Filme vielleicht nie angefangen haben, Und diese Drehbücher, die nie fertig geworden sind, Piloten, die nie gesendet wurden, und andere Figuren. Und da kommen eine Menge Cameos dann natürlich zustande. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt auch alle spoilern wollen oder vielleicht ein paar davon.
Ist doch eh bekannt.
Ja. Und von daher, es gibt viel, viel Stoff für diese Meta-Kommentare, die Deadpool immer von sich gibt. Und natürlich die Tatsache, dass vieles von dem, was im MCU vielleicht in den letzten Jahren verkackt worden ist, unter Fox passiert ist und jetzt das natürlich von Disney gekauft wurde, gibt natürlich dann auch nochmal die Möglichkeit, auch noch die Firmen dahinter sozusagen auch noch mit in den Film reinzurühren und auch noch
benennen.
Auf die Fresse zu hauen und zu benennen. Und da ist dann so ein 20th Century Fox Logo, was im Sand steckt und so. Und es fehlte nur noch, dass er dagegen pisst oder so, aber das hat er dann doch nicht getan. Aber ja, so, da haben wir also so eine Geschichte und die ist dann auch nicht wahnsinnig deep. Also ich meine irgendwie Wolverine finden, mit ihm zusammen gegen irgendwas kämpfen und am Ende Helden werden und dann fertig. So, also ist jetzt nicht weiter kompliziert die Geschichte, nur die Referenzen. Ja, und
ein Team werden halt, gell? Also
genau, Team
klassische
werden, ja.
Alte Buddy-Dings-Story, dass man sich Spinnefeind ist und man muss halt den Teamgeist finden und das ist die Lösung für alles.
Exakt. Und wie fandst du das jetzt, Christoph? Du, ich höre dich schon die ganze Zeit so ein bisschen meckern.
Ganz zurückhaltend.
Ganz zurückhaltend. Ach ja, da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe mich auch noch nicht entschieden, wie viel Punkte ich darauf gebe. Ich bin ja ein alter Wolverine-Fan, das ist ja bekannt. Und
deswegen habe ich dich auch absichtlich als Wolverine vorgestellt.
Natürlich. Ich war nie ein großer Fan von Deadpool. Und ich muss sagen, dass was ich jetzt an ihm kritisiere, jetzt nicht am Film, sondern an ihm oder an seiner Figur, ist schon, geht in die gleiche Richtung wie halt immer. Ich finde, dass die Figur zu plump angelegt ist. Dass, ja, ich weiß, das soll halt der Clown sein, der alles völlig übertreibt. Aber mir sind da die Narrenteidungen etwas zu viel und auch zu gewollt. Das ist als, ja, gerade diese Anfangsszene mit dem, mit diesem Adamantium-Knochen, wo dann müssen natürlich dann noch reichlich übertrieben sexualisierte Gesten gemacht werden und das ist mir alles einfach eine Idee zu viel und ja, und einfach, ja, ich meine, klar, der soll nicht dezent sein, der soll plump und vulgär sein, aber ich finde es ein bisschen Pipi-Kaka. Also es ist natürlich nicht Pipi-Kaka, sondern eben sexuell, aber es ist halt wirklich so 15-jährigen Humor. Ja, damit werde ich nicht so richtig warm und ich finde ihn einfach nicht so lustig. Ich finde ihn, ja, mir ist es eher ein bisschen peinlich. Und ja. Und da, und die vierte Wand, die dauernd durchbrochen wird, ja, das ist schon ganz cool und das ist ganz lustig und aber auch das ist einfach viel zu viel. Das ist so zu viel von allem. Also klar, es wird alles durch den Kakao gezogen und ja, wie du schon sagtest, dann Marvel und Mad Max und weiß der Teufel was und Star Trek auch. Aber
Star,
ja, und DC vor allem auch. Ja, klar, das Bock-Zitat macht er doch an dem
Fenster. Ja, am Schluss.
Ja.
Mit dem Fenster. bevor er die Finger aufgemacht hat, habe ich gedacht, so, du bist dick und dann macht er das mit den Fingern. Da ist so, okay, alles klar.
Habe ich schon gefeiert. Also ja, fand ich natürlich lustig, hat mich schon getriggert, klar. Aber es ist alles ein bisschen viel. Es ist so, okay, was können wir noch alles reinstopfen in den Film? Und Proposal muss dann natürlich auch noch kommen, weil hat er ja auch mitgespielt und so. Also es ist so, einfach alles rein. Also über so Sachen wie The Cavalry habe ich natürlich schallend gelacht.
Das war wirklich lustig.
Fantastisch. Ich weiß nicht, es wird halt bei Deadpool, finde ich, wird's immer so sehr zum Selbstzweck. Es ist so absurd blutig, so dass es dann eigentlich auch nicht mehr berührt, dann auch nicht ganz konsequent. Also da häutet sie diesen einen oder zieht ihm das Fleisch von den Knochen. Fürchterlich grausam oder ja, also da hat man so das Gefühl, so okay, das spüre ich noch irgendwie. Und dann macht sie aber halt diesen Trick in Varianten immer wieder, geht fast Leuten in den Kopf, durch die Augen rein oder durch die Ohren wieder raus oder die Hände kommen dann irgendwo aus dem Gesicht oder unter der Haut vom Gesicht, wo man sich so das Gefühl hat, okay, das muss wahnsinnig wehtun. Tut es aber offensichtlich nicht, sondern es ist einfach nur noch ein Show-Effekt. Derjenige, dem da die, wo sie ihre Hand in seinem Kopf hatte, ist danach halt quasi unversehrt und ist halt eben nicht so wie bei dem sie das Fleisch von den Knochen gezogen hat, sondern ist halt so, ja okay, der hat halt mal ihre Hand im Kopf gehabt.
Die hat halt unterschiedliche Fähigkeiten und kann das vielleicht modulieren, wie viel.
Mag sein, ja. Ich finde es aber einfach nicht so richtig konsequent, gell? Also und dann auch egal, ja, dann hat sie aber eben ihre Hand in seinem
doch
Kopf.
Vorher.
Ist doch wurscht.
Das erklären sie doch aber vorher.
Was erklären sie da?
Sie sagt doch, hier, mein Bruder kann direkt in deinen Kopf gucken und ich muss immer meine Hand nehmen.
Ja.
So, deswegen muss
ja,
ich halt
nach. Ja, auch so zu, aber sie macht es doch so zu so Folterzwecken bei dem gegen Ende. Dem sie dann so im Kopf rumfummelt und unter der Haut rumfummelt. Das ist doch.
Ja, aber eigentlich immer erstmal, um was zu erfahren. Und
ja, aber da reicht es ja mit dem Finger in den Kopf zu drücken. Also.
Ja.
Da muss man
das wäre halt schon
eine
ganz schön
Fettgewebemassage machen.
Ganz schön lahme Szene, wenn die da steht und Finger an seinen Kopf hält. Also ist ja so ja.
Also da bin ich bei Stefan, das ist schon für den Effekt doch so wichtig.
Also ja, ich fand das alles so ja, okay, wir zeigen mal, dass man das jetzt zeigen kann technisch und
sah schon sehr hübsch aus.
Ja, aber es sah halt auch sehr CGI aus. Und ich finde auch die Deadpools am Ende, auch das, warum so bekloppt viele, einfach damit man einen Haufen Cameos machen kann, von denen, die wir ja gar nicht erkennen, weil sie alle Masken auf oder fast alle Masken auf haben. Aber wir können halt hinterher in dem Making-of uns sagen lassen, welche Cameos da drin waren. Also bitte, das ist doch albern. Und dann aber eben auch zum Teil wirklich so, dass es halt so fies nach CGI aussieht. Dieser Baby-Deadpool. Also ist mal ernsthaft, was soll der Quatsch? Und dieser absurd hässliche Hund.
Kidpool und Babypool, bitte beide von Reynolds Kindern gespielt, ja?
Echt?
Ja, ja. Mag sein. Ist ja wie Til Schweiger.
Pool wirklich.
Also das ist jetzt aber ein garstiger Vergleich.
Aber Dogpool wirklich, kaum. Das ist grotesk, oder? Also wie ist denn das Casting für diesen Hund abgelaufen?
Es gibt doch diesen Wettbewerb, diesen jährlichen Wettbewerb, der hässlichste Hund der Welt.
Ach so, okay, und da ist der wahrscheinlich Platz 2 gewesen.
Unten rausgefallen, ja, genau.
Ist wirklich schlimm, weil man ja sieht, dass der so gecastet ist, dass der einfach abstoßend sein soll, aber ich kann mich davon nicht freimachen. Immer wenn der aussieht, ich finde den einfach so abstoßend hässlich.
Ja, das ist wirklich.
Ich ekel mich richtig. Diese ekelhafte Zunge und diese Augen, oh, furchtbar.
Ja.
Aber ja, es ist halt alles sehr plump in diesem Film. Und das mag
alles
zum Teil
sehr,
ganz lustig,
lustig
sein, aber.
Sehr, sehr, ich hab auch echt.
Es ist zum Teil schon lustig.
Das, ja. Wo du gemeint hast, das sind ordinäre Scherze, die dir unangenehm waren.
Wahnsinnig ordinär.
Mir war es auch unangenehm, dass ich so darüber lachen musste, weil es halt wirklich wie so pubertierender 15-Jähriger oder pubertierender Sneakgänger, weiß ich nicht, mit Mitte 20, da hätte ich mich kaputt gelacht. Da würde ich wahrscheinlich auch.
Als Sneakfilm wäre der perfekt gewesen.
Als Sneakfilm wäre der perfekt gewesen. Zu der Zeit hätten wir vermutlich auch noch mehr von dem MCU einfach gesehen, weil wir viel mehr im Kino waren und vielleicht auch daran Spaß gehabt hätten. Ich jedenfalls.
Ich habe schon viel zu viel davon gesehen.
Ich habe viel zu wenig davon gesehen, weil ich ganz viel gemerkt habe, dass da Andeutungen drin sind auf Sachen, die ich nur erzählt bekommen habe.
Du hast die ganze miese Zeit ausgelassen. Sei froh.
Ja.
Diesen ganzen Multiversumsquatsch. Weil das kommentieren sie ja sogar. Sagen sie, das mit dem Multiversum war eine scheiß Idee. Ja, haben sie recht. Trotzdem benutzen sie es halt wieder, gell?
Ah. Ja gut, nee, aber schon sehr ironisch.
Ich meine, es existiert
schon richtig
und
gut.
Du musst doch jetzt in den Vorgaben.
Es existiert, also bitte.
Nein, ich meine, in diesem Universum, im MCU existiert es, dann musst du doch irgendwie damit umgehen.
In diesem Universum existieren mehrere Universen.
Ja,
wo ist der Jan?
Ja, aber was was existiert, das definieren sie ja auch in jedem Film wieder für sich. Gell? Also
ja, total.
In den einzelnen Filmen. Ob jetzt die X-Men existieren oder nicht. Also in den Avengers existieren die X-Men, glaube ich, nicht, oder? Hier existieren sie jetzt alle wieder.
Wieso
weil
dürfen die denn jetzt da plötzlich kommen?
Gute Frage, und das kann uns nur jemand erklären, der da wirklich Ahnung von hätte, aber eigentlich ist es auch egal. die Antwort ist die, weil sie sich das halt willkürlich so machen, wie sie es gerade brauchen.
Aber das würde ich jetzt diesem Film hier nicht vorwerfen. Ich würde dem ganzen MCU jederzeit vorwerfen, dass das alles großer Bullshit ist, was sie da sich ausgedacht haben. Aber ich finde, dieser Film nimmt sich halt jetzt in diesem ganzen Bullshit quasi das, was er braucht, um eine lustige Story zu machen. Und das funktioniert für mich hervorragend, muss ich sagen. Also mir, ich bin sehr wie Stefan, ich habe viel gelacht und ich fand diesen Clusterfuck, in den die sich da reinmanövriert haben, jetzt einfach nochmal durchzurühren und zu sagen, so, jetzt haben wir diesen ganzen Scheiße, ist kaputt gemacht worden von irgendwelchen Leuten und jetzt ist Disney dran und haut da erstmal nochmal quer rein. Und
genau, und jetzt machen wir erstmal einen R-Rated Disney-Film.
Genau.
Das ist hier alles neu für Disney. Das ist absolut. Das kennen die ja noch gar nicht. So, jetzt hier räumen wir mal auf.
Und ja, so irgendwann fand ich sein permanentes Rumgenerve und dass er sich ja immer nicht zusammenreißen kann, dann auch irgendwann so als Stick, irgendwann da so, ja, reicht gut, jetzt so ein bisschen. Weiter. Aber der Film kommt ja dann auch wieder voran. Also das ständige Gekämpfe zwischen den beiden, davon hätte ich jetzt auch irgendwie 2-3 Minuten wegschneiden können.
Ja, auf jeden Fall.
Wobei der Kampf in dem Auto schon auch nochmal lustig ist.
Das war schon sehr gut.
Ja. Aber auch viel zu lang.
Habt ihr zufällig das Making-of oder, weiß ich nicht, eine Stunde, alle reden nochmal über den Film, was auch nee, auf, hab
ich nicht gesehen.
Auf Disney liegt?
Ich hab angefangen, aber ich hab's nicht ganz fertig gekriegt.
Ja, ich habe auch, glaube ich, 3/4 Stunde oder so geschaut. Ich fand's geil, was die da von den Stunt-Koordinatoren gezeigt haben, die einfach irgendwie ihr Telefon nehmen und so einen Kampf faken und dann irgendwie mit so billigen Effekten da so hier Blut, da Blitz, hier nochmal Blut und dann mischen sie das alles zusammen und dann schicken sie das jemand und dann haben sie ein Video, wo dieser Kampf im Auto eben so gefaked gefilmt wurde und sie filmen Hugh Jackman dabei, wie er sich das zum ersten Mal irgendwie im Flugzeug sitzend anschaut und sich einfach nur kaputt lacht die ganze Zeit.
Das ist schon gut.
Ja, das muss ich auch nochmal fertig schauen.
Das ist wirklich sehr gut.
Nee, ich hatte den Teil gesehen, wo es eben so darum geht, dass Reynolds eben so einen sehr großen Input schon darin hat, dass er halt schon auch dieser Clown ist, der da spielt.
Den
halt
obersten Writer-Credit
auslebt.
Also, wenn du guckst bei Writers von dem Film, steht er als erstes.
Echt?
Ich glaube schon. Also ich hoffe, ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt, aber
vielleicht sind die nach Fame sortiert.
Written by steht Ryan Reynolds ganz oben.
Aber zu fünft.
Ja, da ist wahrscheinlich auch die eine oder andere Überarbeitung reingegangen, aber
ja, Sean Levy ist der Regisseur.
Aber der Film ist, glaube ich, auch noch unter Fox geplant oder angefangen. Da weiß ich jetzt die Details nicht mehr, aber da habe ich irgendwas irgendwo gehört gehabt. Also der war so ein bisschen so ein Collateral Damage in diesem, aber dünnes Eis. Egal, kann jeder selber recherchieren. Aber ich hatte Spaß, muss ich sagen. Also das war...
Ja.
Ich hatte an dem Tag vorher so eine lustige SAP-Schulung und wollte die ganze Zeit einen Kopf auf die Tischplatte knallen lassen. War das abends einfach sehr schönes Kontrastprogramm.
Ja, aber Spaß ist halt was, wenn du aus der Wolverine-Ecke kommst, ist nicht das, was du eigentlich sehen willst, wenn du einen Wolverine-Film
aber dir anschaust. Aber er hieß ja auch Deadpool und Wolverine.
Obwohl, das diskutieren sie ja auch in den Make-offs, wie rum man die.
Ich sehe gerade, Kanada Pool wurde von dem Stunt-Double gespielt.
Ja, sehr gut.
Die Thematisierung von Kanada war auch eh immer gut.
ja, auf jeden Fall. Oh, der Hund hat hier sogar einen Credit. Haggy the Dog.
Weil Wolverine-Filme und auch die X-Men-Filme, die sind ja sehr ernsthaft. Oder Wolverine in den X-Men-Filmen, das ist ja eine sehr ernsthafte, tragische Rolle. Und ja, Deadpool ist halt ein Clown, ne? Außer in dem ersten Wolverine-Film. Da ist er noch kein Clown. Da ist er einfach ein Badass-Bösewicht. Aber
im ersten Wolverine taucht er schon auf?
Ja, ja, da taucht er schon auf. Da sieht er noch anders aus, aber er taucht schon auf. Das ist der Endgegner im Endeffekt.
Oh, okay. Oh, ich habe hier gerade kurz noch wichtige Trivia recherchiert. 2023 hat dieser Hund den Titel Britain's Ugliest Dog gewonnen.
Na, siehst du mal.
Sehr schön.
Ja, also, wenn man sehen möchte.
Auch ein Promi.
Ja, genau. Peggy the Dog, Actress.
Wahrscheinlich demnächst irgendwo im Dschungelcamp oder so muss er Känguru-Hoden essen und freut sich.
Mhm. Ach, wenn ich jetzt was bezahlen würde für die IMDb, könnte ich gucken, was die Agent-Infos sind. Naja, gut.
Jetzt diesen Hund buchen, ey, der ist jetzt weltberühmt, der ist jetzt Kinodarsteller, ist jetzt teuer.
Nächstes Jahr an Christophs Geburtstag bringen wir den mit.
Das ist eine fantastische Idee. Den hässlichsten Hund der Welt buchen für eine Geburtstagsparty. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ja. Okay.
Ja. Ach, ich hatte echt viel Spaß. Ich habe mir zwischendrin immer wieder gedacht, boah, wie cool wär's, aber das sage ich so oft, habe ich das Gefühl, wenn jetzt jemand neben mir sitzen würde, der mir noch die ein paar Sachen ein bisschen einordnen könnte. So, hier, das machen ist übrigens davon selbst. Und das ist doch, bitte?
Machen Sie doch selbst dauernd.
Ja, klar, aber weiß ich nicht, diese Superhelden, die Sie da in dieser Höhle finden,
ja gut,
die kenne ich halt so alle nicht.
Erste Generation Marvel-Helden, gell?
Ja, bis auf so.
Oh Gott, der war schon so schlimm.
Die Detective-Figur fand ich so gut.
Ich hab den natürlich nicht schon erkannt.
Die nur dafür ausgedacht.
Ich glaube, da korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, die ist nur dafür ausgedacht. So, der sagt doch auch irgendwie, sein Film ist nicht irgendwie.
Ach stimmt, ja.
Genau, der kommentiert das auch irgendwie, dass er nicht.
Wurde nie gemacht, ja.
Leider nicht berühmt ist. Und dieser spanische Akzent irgendwie. Fantastisch.
Spanisch? Also,
ich glaube, es sollte irgendwie die Nuschel mit spanischem irgendwas einschlagen. Zumindest habe ich das so eingeordnet.
Ich habe es als Französisch eingeordnet, aber mein Gott.
Okay. Naja, vielleicht. Oder
ich kann es jetzt nicht mehr sagen, ja. Außer auf jeden Fall ein harter Akzent, den man dann. Nee, du hast recht, es war Französisch, ja.
Echt? Okay.
Meine ich auch.
Es war auf jeden Fall saulustig.
Einfach eine Mischung aus allem.
Ja.
Ja. Und wer sich da noch so rumgetrieben hat, ja, das war schon cool, klar. Leute, die man gerne mal wiedersehen wollte. Aber am Ende halt alles Cameos, gell?
Ja, wobei gar nicht so kleine. Also ich meine, die sind ja dann in diesem einen Kampf durchaus mit dabei und über mehrere Minuten im Film. Also gerade jetzt bei den Leuten, die er da in der Höhle trifft, das geht ja durchaus über ein Cameo schon hinaus. Also
ja, das schon, klar. Ja, klar, mit seiner Nachfolgerin hat er ja auch ein langes Gespräch, also oder quasi Nachfolgerin.
Und auch
Wolverine, ich war jetzt immer noch bei Deadpool, so. Wer ist denn sein Nachfolger?
Ja, nee, ich meine Wolverine. Ich sehe diesen Film aus der Wolverine-Dings, da gewöhnt euch dran.
Ja,
wir halt das, nicht.
Aber dann hätte er schon halt anders heißen müssen.
Ja.
Ja, aber das hätte halt auch nicht funktioniert, gell? Also du kannst halt keinen ernsthaften Film machen, in dem Deadpool dabei ist. Oder ja gut, ja, das ist halt Wolverine, der erste Wolverine Origins Film, aber da ist er halt wirklich eine kleine Rolle. Und halt kein Sprücheklopfer. Oder nicht so stark jedenfalls. Ach ja.
Und diese Mad Max-Szene war auch großartig. Diese Autos.
So lustig.
Sah alles so sehr, sehr ziemlich realistisch Mad Max-ig aus irgendwie.
Ja, aber ein bisschen zu billig irgendwie.
Ein bisschen zu computerig.
So Mad Max
für Arme. Genau. Mad Max zeichnet sich halt dadurch aus, dass es eben nicht aus dem Computer ist. Und hier hat man sofort gesehen, diese Autos sind alle aus dem Computer.
Ja, oder genau.
Die Sonderaufbauten zumindest. Und das hat man, so ja.
Diese Kugel, in der die da gefahren sind. Sehr gut.
Und dann der eine wilde, ich weiß nicht, war das auch ein Cameo? Der Blonde, der aussieht wie so ein Wikinger, der dann einen relativ kurzen Kampf nur hatte.
Der Juggernaut.
Nee, nicht der Juggernaut. Der bei den Mad Max-Typen haben sie doch einen so einen Blonden, der auch sah wie so ein Wikinger.
Ja, das ist sein Bruder, oder? Ist das nicht sein Bruder? Die sich,
das weiß ich
dann
nicht genau.
So aufeinander stürzen, ne?
Ja.
Ich meine, der ist in den...
Ab.
Ich meine, Jackmans das ist sein Bruder oder Logans Bruder?
Nee, Wolverines Bruder. Der wurde früher von Leif Schreiber gespielt in dem ersten Wolverine-Film und ich glaube dann später auch mal von diesem. Aber das ist jetzt dünnes Eis, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich meine, es sollte sein Bruder sein.
Okay.
Der auch diese Fähigkeiten hat. Aber eben kein Adamantium. Aber das weiß ich ja nicht mehr so genau, wie das war. Naja, dünnes Eis. Aber am Ende auch egal.
Es ging sehr kurz.
Naja, also jedenfalls, ich würde mich Stefan anschließen. Ich hatte viel Spaß. Wollen wir mal Punkte machen oder habt ihr noch Aspekte?
Wie fandet ihr die Musikauswahl?
Das war klar, dass das noch kommt.
Da musste ich ja mehrfach laut lachen.
Ja.
Ja, jein.
Warum?
Also, ja, natürlich. Da waren Banger dabei. Aber zum Teil fand ich es auch ein bisschen so, also AC/DC hätte es für mich nicht gebraucht, weil das ist halt so, das strahlt halt so sehr aus, okay, wir, das ist halt so, ja, Gen X möchte irgendwie ein bisschen rockig sein. Also AC/DC ist für mich so, ich meine, klar, wir sind damit auch aufgewachsen, wir haben das auch gehört, ist klar, aber ist, AC/DC ist für mich so ein Beispiel oder so ein Klischee von, das ist so die Generation, wo wir gerade so die Jüngsten sind, für die ist das so das, womit sie zeigen, dass sie harte Rocker sind, aber auf eine peinliche Art irgendwie. Also ich finde, so Leute, die da immer Wert drauf legen, dass sie AC/DC hören, die wollen einfach Mettler sein, sind es aber halt nicht und sind halt eigentlich alt. Und das fand ich so ein bisschen, oh, so ein bisschen peinlich. Also so, oh, da hätte man, also das fand ich zum Beispiel bei, in dem Thor Love and Thunder, da wurden ja ganz ähnliche Stücke auch benutzt. Ich weiß nicht, ob da auch AC/DC benutzt wurde, so mit Guns N' Roses und sowas, die auch
da war doch nur ganz
irgendwie
raus.
Cheesy sind und so, keine Frage, aber eben nicht so dieses alte Mann möchte gern ein Rocker sein ausdrücken und das passt halt leider viel zu sehr zu deren Generation, zu der die ja auch gehören. Die sind ja praktisch das andere Ende unserer Generation. Obwohl nicht so an, nee, der ist glaube ich genauso alt wie wir, oder? Der Ryan Reynolds. Aber Hugh Jackman ist 10 Jahre älter oder so.
Ist nie älter als wir.
Also das fand ich so ein bisschen, also, weil alles andere war so sehr cool, augenzwinkernd, so Madonna und
Madonna war doch grandios am Schluss.
Ja, genau, das ist schon grandios. Das fand ich auch grandios.
Die Textzeilen zu dem, was auf dem Bild passierte, fast synchron, dass er das kommentiert, was das war, so gut gemacht.
Ja, das war total gut gemacht, das stimmt.
Und deshalb, ich weiß nicht, ob ich AC/DC in dem Fall so einordnen würde, dass jetzt irgendjemand von denen onscreen damit ausdrücken will, dass ein Metal wird. Das geht mir viel zu weit, diese Interpretation.
Das meine ich auch nicht.
Die sofort ins Ohr gehen und dir ein Lächeln aufs Gesicht machen. Und da kannst du jetzt deine Death Stars nehmen, weil die kennt halt keiner.
Nee, das ist mir schon klar. Nee, das meine ich damit auch nicht, dass sie das damit ausdrücken. Aber die werden ja eingesetzt, um ein bestimmtes Publikum anzusprechen. Ja, du benutzt ja nicht Madonna, weil das so gut dazu passt, sondern weil du halt ein bestimmtes Publikum ansprichst, was dann da Emotionen
dann musst
bei
du die
bekommt.
Dinger nehmen, die da immer im Radio gelaufen sind. Für alle. Und ob du die dann im Einzelnen einen Hit fandest oder nicht, aber du kennst sie und du kannst sie mitsingen, ob du willst oder nicht.
Aber
ich
das gibt erstens gilt
kein
vieles.
Ja.
Und das ist halt bei AC/DC, das lief halt nicht so stark im Radio, sondern das ist halt.
Was natürlich, die ganze Zeit. AC/DC ist im Radio auf HR3, FFH überall hoch und runter gelaufen, bis zum Verbrennen.
Nee, ist damals nicht hoch und runter gelaufen. Läuft jetzt hoch und runter, weil es jetzt ein Oldie ist für diese ganzen alten Säcke. Das läuft seit 10 oder vielleicht 20 Jahren rauf und runter, aber nicht zu der Zeit, als es gemacht wurde. Das ist ja tief aus den 80ern.
Na gut, da habe ich nicht so viel Westradio gehört.
Also ich finde AC/DC, ist klar, ist eine persönliche Sache, logisch. Ich finde AC/DC ein bisschen zu peinlich für diese Sache. Also ich finde, da ist es so, das ist mir zu plump. Okay, wir wollen da ein ganz bestimmtes Publikum ansprechen von 50-jährigen Dudes. Das ist so, das ist mir einfach eine Nummer zu viel. Aber alles bei allem anderen bin ich voll dabei. Und auch, dass er halt dann kanadische Musik mit Avril Lavigne spielen, das finde ich cool. Also da bin ich dabei. Weil da hätte man ja genauso gut auch Britney Spears oder sowas spielen können. Aber gut. Ja, mag sein, dass ich dazu kritisch bin bei AC/DC. Aber ist mir einfach ein bisschen sauer aufgestoßen.
Also ich bin auch kein großer AC/DC-Fan, auch wenn ich mal auf einem AC/DC-Konzert war. Aber ich habe auch nicht Justin Timberlake gehört, als der damals aktuell war. Und trotzdem habe ich das absolut gefeiert, wie Justin Timberlake eingesetzt wurde.
Ich habe Justin Timberlake gehört. Nee, ich glaube, dass das, was mich so stört an AC/DC, ist gar nicht so, wer das früher gehört hat, sondern wie stark es von einer bestimmten Generation heute verklärt wird. Und der in der heutigen Zeit oder in der heutigen Musikkultur eine ein Belang zugeordnet wird, der, finde ich, vollkommen unangemessen ist. Für eine
ja, aber der kommt doch schlicht und über die verkauften Tonträger. Das ist einfach wahnsinnig unfassbar erfolgreich gewesen. Und ja, daher hat es
aber
nicht Status.
Nur, aber erfolgreich ist vieles. Aber ja, natürlich, hast recht, klar. Aber am Ende ist es halt eine sehr wenig, also über die Zeit, in der es sie gegeben hat oder gibt, sehr wenig innovative Bluesband. Und ja, kann man gut finden oder nicht gut finden, aber es hat halt für die heutige Zeit musikalisch eigentlich
ja, aber das ist vielleicht deine Meinung aus Musik, also zum einen deine Meinung, zum anderen aus musiktheoretischer Überlegung, hat es vielleicht irgendeinen Wert oder nicht, das kann und will ich gar nicht beurteilen, aber verkaufte Tonträger sind verkaufte Tonträger und Millionen Fans oder hunderte von tausend Millionen Fans sind halt schlichtweg nicht wegzudiskutieren. Und wenn die Leute das hören wollen, wollen sie das hören und dann hat es Relevanz. Punkt. Also da kannst du dich musiktheoretisch auf den Kopf stellen. Das ist halt einfach leider.
Nee, mir geht es ja auch gar nicht so um die Musiktheorie, sondern mir geht es in erster Linie darum, von wem das gehört wird und von wem das fetischisiert wird.
Du hast halt keinen Bock auf halt, die Leute, die das hören. Die
kann sein.
Halt.
Das ist halt für mich so ein, warum müsst ihr euch bei gerade diesen, das ist halt, ja, das ist halt diese alte weiße Mann-Sache, ja? Das ist halt genau exakt diese Musik oder diese Band, die von alten weißen Männern gehört wird, die einfach sagen wollen, ja, wir sind aber gar nicht die Sesselpupse, sondern wir sind harte Rocker. Das ist so, das hat für mich so einen ekelhaften Beigeschmack. Ich werde jetzt viel negativer, als ich das werden wollte, aber das hat für mich einfach sowas, das ist, ich finde dieses AC/DC-Fantum, finde ich, gehört mit zu den ekligeren Phantoms, weil es halt so 50- bis 60-jährige Mager-Dudes sind. Ich übertreibe völlig, das ist mir vollkommen klar, ja. Und ich habe auch AC/DC in meinen Playlists, keine Frage. Aber weil ich halt auch so ein alter Dude bin.
Aha, aber kommen wir zum Kern des hässlichen Pudels.
Ich find AC/DC hat einfach überhaupt nichts Augenzwinkerndes, wie das Madonna einzusetzen oder Justin Timberlake oder Avril Lavigne einzusetzen hat, sondern AC/DC ist einfach so tröge. Ich meine, klar, man setzt heute nicht mehr ZZ Top ein, weil es niemand mehr kennt, aber vor 20 Jahren war das genau ZZ Top. Das war so, da haben wir drüber gelacht, weil das nur von Truckern gehört wird, ja? Und Trucker war halt auch nur ein Synonym für, das sind halt so alte weiße Dudes, Konservative, und das sind halt die jetzt AC/DC zum Fetisch haben. Also
die Mager-Dudes hören jetzt alle Kid Rock, und Kid Rock wurde hier zum Glück nicht eingesetzt, von daher, also
Kid Rock ist nicht so weit weg von AC/DC, das ist so, ja, also vom, was die so ausstrahlen, das ist halt so, das ist so weiß und so alt und so männlich, das hat halt keine zweite Ebene, wie die andere Musik, die sie gemacht haben, halt schon hat. Obwohl ich da eine Nostalgie auch mit habe, ja, die gleiche, die du auch hast, die unsere Generation hat. Natürlich haben wir da nostalgische Erinnerungen dran und natürlich ist es super erfolgreich, keine Frage. Aber es ist, warum musste man die jetzt unbedingt? Ja, weil es halt auch eine wichtige Zielgruppe dieses Films ist. Ja, aber du hast vollkommen recht, da muss man nicht mitgehen. Das ist meine
Perspektive. Null mit. Also wirklich so gar nicht. Okay. Egal. Und ich bin kein großer AC/DC-Fan. Also würde ich eher der Generation meines Vaters zuordnen. Also nochmal 30 Jahre raus. Aber,
ich weiß nicht, ist dein Vater so viel jünger als meiner? Weil das würde ich meiner Vatergeneration jetzt nicht zuordnen.
Mein Vater ist wahrscheinlich ungefähr 10 Jahre jünger als deiner. Aber der war großer AC/DC und ZZ Top-Fan. Und für mich ist es so. Ja, aber Entschuldigung, er ist aus dieser Generation und er hört die Rockmusik, die damals aktuell war. Was ist daran verkehrt? Da ist doch nichts schlimm
dran. Da ist nichts verkehrt dran.
Und er ist halt ein weißer Mann, dann hört er halt Musik, die weiße Männer damals für andere weiße Männer gemacht haben. Und er ist, die Generation ist wie jede Generation auf der Musik ihrer Jugend hängen geblieben und hat sich dann noch ein paar Einzelstücke rausgesucht für von später. Klar. Das wird dir so gehen oder es geht dir jetzt schon so, es geht mir so.
Ja, klar,
es geht uns allen.
Sehr logisch.
Ich weiß nicht, warum ich das auch nur ansatzweise problematisieren sollte, Kid Rock zu hören, der jetzt komplett ein Magerkopf ist und den auch nur ansatzweise in die Nähe von AC/DC zu stellen, finde ich viel problematischer, als dass alte weiße Männer die Musik hören, die sie gehört haben, als sie jüngere weiße Männer waren. Solange da nicht irgendwie, keine Ahnung, andere problematische Dinge noch mit reinspielen, die Tatsache, dass sie, also I don't get it.
Vielleicht ist das der Zeitpunkt für einen Aufruf an euch da draußen. Versteht ihr mich? Versteht ihr den Bob? Keine Ahnung. Wie seht ihr das da draußen? Kommentiert das doch bitte mal.
Gute Idee.
Ich glaube, ich verstehe euch beide, aber ihr redet, glaube ich, knapp scharf aneinander vorbei.
Glaube ich auch.
Ja, das mag
also,
ich auch.
Das, was dich, glaube ich, ärgert, Christoph, ist beim Bob nicht verständlich und mich ärgert es nicht. Deswegen ist mir das halt auch so, ja, okay, dann.
Ja. Genau.
Und das, das ist, glaube ich, das Problem, dieses so, oh, da ist was mich total ärgert, weil das immer solche Leute, die man vielleicht auch in seiner eigenen Umgebung hat, die so bestimmte Sachen machen, und die nerven einen. Und das hat ja dann wieder nichts damit zu tun, ob jetzt, ob das in diesem Film eingesetzt wird.
Genau.
Und in dem Moment, als sie es eingesetzt haben, hat die das halt getriggert.
Ja,
und
richtig.
Ich fand's eh ironisch, weil sie halt so, okay, es kommt jetzt ein harter Kampf, es kommt jetzt ein hartes Rockstück, na, was könnte es wohl sein? Und da fand ich irgendwie dann ironisch passend.
Ich finde, um auf das zu reagieren, was du gerade gesagt hast, Bob, ich finde AC/DC überhaupt nicht problematisch. Also ich finde, und AC/DC einzusetzen, finde ich auch nicht problematisch. Sondern was mir nicht schmeckt, ist, dass man sich bei dieser, die ich als die Hauptzielgruppe von AC/DC empfinde, dass man sich bei denen so anbiedern muss in diesem Film. Da hätte man auch einfach sich bei einer anderen Generation anbiedern können. Keine Ahnung, bei welcher.
Aber hat man das nicht mit, also ich will diese Diskussion jetzt nicht noch in die Länge ziehen, aber mit Avril Lavigne und so hat man das doch im Grunde,
ja,
Justin
klar,
Timberlake, man hat das doch breit gestreut, oder nicht?
Ja, das stimmt. Ist ein Argument, ja.
Gut, da müssen wir jetzt noch
Punkte. Da kann ich mitgehen. Ja, okay. Machen wir Punkte dran.
Stefan erheitert das sehr.
Ja. Vor allen Dingen, über den Film wird gar nicht so diskutiert, sondern den Einsatz von einem Musikstück während dieses, weiß nicht, zwei Stunden irgendwas Films, setzen sie ein Stück so drei Minuten ein oder so, wenn überhaupt, und dann explodiert sie erst nicht, wollte ich mal sowas sagen. Ich weiß nicht. Vielleicht gab es Momente, die noch entscheidender waren für die Bewertung des Films. Christoph gibt jetzt 2,5 Punkte, weil sie AC/DC benutzt haben. Eine Katastrophe.
Weil sie es falsch benutzt haben.
Oh, weil sie es falsch benutzt haben. Halt jetzt, die restlichen 125 Minuten waren okay, aber diese drei Minuten, das wertet's komplett.
Die waren auf der Bildebene auch fantastisch, aber dieser Ton.
Diese Diskussion jetzt direkt vor der Punktevergabe haben, ist natürlich ein bisschen unglücklich. Ach ja.
Da kommen wir nie wieder raus. Ab sofort immer,
also soll ich mal anfangen?
Wenn irgendwo AC/DC auch nur
wird direkt abgewertet. Ich
wenn
das
einer
in mein
Highway to Hell sagt, genau. Vorbei.
Ich werde das in meine hier Vorhersage einbauen. Sobald AC/DC irgendwo in der Nähe dieses Films auftaucht und sei es nur, dass ein Mitglied mal am Set war, sofort Abwertung für den Christoph.
Ja,
genau. Nee, da ist, wie gesagt, ich finde AC/DC finde ich gar nicht so schlecht, aber na, ist egal. Ich fange mal an mit Punkten,
damit
es hier mal irgendwo hinführt. Also, grundsätzlich ist das kein schlechter Film. Das ist schon sauber gemacht. Der macht das, was er machen soll. Das ist halt ein Deadpool-Film in erster Linie. Deswegen grundsätzlich sortiere ich mich da irgendwo in der Mitte ein, weil es nicht genau mein Film, oder weil es halt nicht mein Film ist. Für mich, ja, ist er zu zotig und zu übersexualisiert. Ich meine, klar, im Titel kommen beide Namen vor. Ich bin halt aus der Wolverine-Ecke und das ist halt kein Wolverine-Film. Es ist halt ein Deadpool-Film. Und ich bin einfach kein Deadpool-Fan. Aber er macht vieles richtig, deswegen kriegt er da von mir schon Pluspunkte. Und dann halt noch eine ordentliche Abwertung für den Einsatz von AC/DC. Und dann, dann bin ich dabei bei 6,5.
Was, super versöhnlich.
Ja, finde ich auch. Also, das ist schon, der hat mir auch Spaß gemacht, so ist es nicht. Und The Caverine zieht es halt auch wieder hoch.
Auf jeden Fall.
Das müsst ihr mir nochmal erklären. Was war das?
Na, Henry Cavill. Also, The Witcher oder Superman oder was ist da noch? Ich weiß gar nicht.
Ja.
Oder Argyle. Ich spare mir jetzt, das richtig auszusprechen. Der ist doch auch einer von den Wolverines und dreht sich dann um und ist dann sieht man halt, dass es halt Henry Cavill ist. in üblicher Wolverine-Pose und da wird doch dann auch kommentiert, dass es The Cavalryne ist.
Oh, oh, okay.
Das ist der Typ, der dieses Motorrad zusammenschraubt und so.
Ah.
Und was war schwitzig mit Zigarre.
Ich hab mir noch gedacht, so, das ist er jetzt aber gar nicht. Und hab natürlich den nicht erkannt und den Scherz damit auch. Dann, siehst du, ich muss so einen Film mit euch gucken.
Eine Sache habe ich noch vergessen, die muss ich noch bringen. Und zwar, bin ich auf dem falschen Dampfer oder ist es doch so, dass der Schauspieler, der Captain America spielt, der spielt doch hier eine andere Figur, die ja auch schon mal früh, also aus Fantastic Four, gell?
Mhm.
Chris das ist Evans. Doch, da begegnen oder? Wir dem Problem, dass halt, genau, dass dieser Schauspieler im MCU schon zwei verschiedene Superhelden gespielt hat, oder?
Ja, der ist einmal Torch und einmal, also hier, brennende Fackel oder wie das heißt, und dann der Captain.
Genau.
Ja.
Und das ist das Schöne ja, dass, also das wird ja dann auch nicht nur kommentiert, sondern auch quasi onscreen verwechselt, weil er ja ihn erst, er nennt ihn, glaube ich, Cap und dann
sieht
er die Jacke aus und dann ist es halt die andere Figur und dann sind alle enttäuscht und das ist ja fantastisch.
Ja, kann man fantastisch finden. Aber,
da gibt es
ja
so viel zu festzustellen. Das ist sehr lustig.
Also ich war mir nicht sicher. Ich habe mir gedacht, ist das der gleiche oder ist das nur so ein Schauspieler, der genauso aussieht? Oder? Aber ja, ist so, gell? Ja.
Ich glaube schon, okay. Aber ich bin auch nicht sicher. Warte mal,
ich glaube auch
mal in die Filmografie.
Ich habe es auch nicht recherchiert.
Von Chris Evans rein und da finden wir.
Das war doch Chris Evans, oder? Ja.
Ja, ist Chris Evans. Ja, ja. Auf jeden Fall.
Ja, und der ist Captain America, oder?
Das ist auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt, ob er auch der andere war.
Ja, war er.
Okay, hast du das schon
gesagt? Also der wird ja hier auch als Human Torch gecredited.
Ja, aber ob er das so war, ja, tatsächlich. Johnny Storm in Fantastic Four 2007 war auch Chris Evans, genau.
Ja, gut, und das ist natürlich auch
2005 schon, genau, ja. Also ist schon länger her.
Okay, Bob, dann mach du doch mal weiter hier mit Punkten.
Mache ich mal weiter. Also ich hatte viel Spaß. Ich komme da auch eher aus der Deadpool-Ecke, auch wenn ich die Wolverine-Filme auch gut und natürlich viel ernster fand und das auch gut fand, wie sie so waren. Aber ich finde so ein Mashup dann nicht verkehrt und dass das hier ein Mashup aus der Deadpool-Sicht ist, fand ich, war vorher klar. Also so war der so von den Trailern und vom Marketing her hatte ich das so wahrgenommen, dass Wolverine hier irgendwie ein bisschen Sidekick sein würde, auch wenn er natürlich der mindestens ebenso große Star ist, aber trotzdem, so war das vorher bei mir abgespeichert, auf was ich mich da einlassen würde und das habe ich genau gekriegt, was ich erwartet habe. Ja, und das war jetzt mal wieder ein Film aus dem MCU, den ich gemocht habe, der nicht, klar wurde hier auch wieder die ganze Welt und alle Multiversum bedroht und abzureißen und so weiter, aber eben nur auf so einer, wir behaupten das jetzt mal, das ist faktisch nicht zu sehen, also in der Geschichte geht's ja nicht, gehen wir ja nicht dahin und so wie in jeder einzelnen Discovery-Folge reißen das ganze Universum ein, sondern es wird hier so erzählt, das ist jetzt schon wichtig, dass wir da diese Maschine ausmachen am Ende, aber eigentlich geht's ja um was anderes, nämlich dass die zwei irgendwie miteinander klarkommen und da wird unfassbar viel Blödsinn geredet und der hat mir große Freude gemacht und Abzug auf jeden Fall für schlecht eingesetztes AC/DC, nein. Extra Punkte für den Hund.
Für ordentliche Rockmusik.
den ich wirklich eklig fand, diesen Hund. Aber trotzdem gefeiert habe, wenn der auftaucht. Und natürlich Nice Pool fand ich auch. Also,
das war zu gut.
So viele lustige Sachen drin, die ich sehr gefeiert habe. Bisschen lang, bisschen, es zog sich manchmal mit den Kämpfen ein bisschen. Und auch mit dem Gequatsche. Also ich ist so, der vom Flow her hatte der manchmal so ein bisschen Stottern. Aber insgesamt hatte ich viel Spaß und ich gebe 8 Punkte.
Ja, da ähnlich komme ich auch raus. Ich hatte auch wirklich viel Spaß gestern Abend, als ich den geschaut habe. Und ich denke, ich habe, wir haben alles strategisch eingekreist, grandiose Musik. Ich fand auch, er sah toll aus. Ich hatte sogar Spaß bei den Kämpfen, insbesondere bei diesem Kampf im Auto oder auch am Anfang, dass dieser Kampf gegen die unendlich vielen, wo ja dann nur noch die Hälfte der Leichen rumlag. Okay. Wie sie das dann elegant genutzt haben mit dem Einblendung der Teilnehmer.
Credits, ja.
Genau, die Credits dann noch eingeblendet. hat mir alles sehr gut gefallen und Kämpfe nerven mich ja eher oder langweilen mich. Nee, 7,5 Punkte. Ich hatte viel Spaß.
Ah, die Kämpfe auch einfach in so eine Musical-Tanznummer zu integrieren am Anfang.
Ja, ja. Wenn es aus Indien gekommen wäre, hätten sie noch mehr getanzt und weniger wirklich gekämpft, aber
ja.
Ja, und auch genau wie er am Anfang dann immer wieder dann doch die Tanzmoves gemacht hat und die waren auch on point auf die Musik drauf. Sehr geil.
Yep. Sehr gut. Dann lass uns trinken, oder? Es wurde ja viel getrunken. Wir haben ja ein Alkoholproblem-Figur.
Es bieten sich vor allem so drei Sachen an zu trinken, oder?
Johnny Walker.
Genau.
Jack Daniels. Oder? Nee, war das?
Genau. Er hat erst Jack Daniels, dann direkt danach Jim Beam White und dann danach Johnny Walker Red getrunken.
Genau.
Wo man sehr deutlich gesehen hat, was er trinkt.
Ja, hat er auch immer so gedreht, dass man die Flasche gut sehen konnte und so.
Ist das alles derselbe Vertrieb? Ist das alles Diageo oder sowas? Weiß ich gar nicht.
Vermutlich, oder? Sein Gin kam gar nicht raus, oder?
Ja, genau, wollte ich gerade sagen.
Was war denn hier los? Was
denn mit Aviation Gin?
Ja, stimmt, jetzt
habe ich mir jetzt eine Flasche Gin geholt und dachte mir, ja, ihr werdet mir schon erklären, wo. Nein, habe ich nicht.
Ja, okay.
Also ich trinke Jack Daniels.
Sehr gut.
Habe ich ja neulich aufgemacht. Den ganz banalen, den er auch trinkt. Weil weder Johnny Walker Red noch weißen Jim Beam habe ich hier, aber den Jack Daniels habe ich ja hier, weil ich den geschenkt bekommen habe. Und der muss ja auch irgendwann leer werden. Trinke ich ja den.
Kümmert sich ja sonst keiner drum.
Genau. Ihr habt den ja nicht getrunken, als ihr hier wart.
Wir haben dafür ganz schön viel anderes getrunken, oder? Habe ich so das Gefühl.
Ein bisschen.
Was trinkt ihr denn?
Ja, ich, da passiert es ja mal etwas freier, weil ich keinen von denen da habe. Doch, ich glaube, einen Jim Beam habe ich sogar einen Rye da hinten, aber auch nicht den weißen.
Ja, ist ja was anderes.
Aber Kentucky Straight Bourbon habe ich hier und der ist auch gerade heute geliefert worden aus meinem Black Friday Haul, wenn man so will. Ich habe Wild Turkey Rare Breed Barrel Proof. Und den mache ich jetzt frisch auf. Oh, da kam schon so ein Geräusch, aber das hier klingt hoffentlich ähnlich. Achtung. Oh nee, das hat nur so ein ganz dünnes Plopf
von sich gegeben. Eher so ein Rohrkrepierer, das wahrscheinlich sogar rausgeschnitten wird. Das heißt,
warte mal, wenn ich das schneller ziehe vielleicht. Ah ja, da siehst du. Ich habe nochmal reingesteckt, ein bisschen schneller gezogen.
Ja.
Genau.
Bei dem Film kannst du doch so Sachen nicht sagen. Ich habe die Kapitelmarke kaputt gemacht.
Die rare Brut. Nee, was? Rare Breed?
So, ich habe auch bei hier Billig-Dings Black Friday Week bestellt.
Ja, sehr gut.
Und ich habe mir überlegt, dass ich entweder irgendwas trinken muss, was rot ist, wie das Blut, was da die ganze Zeit rumgespritzt wird, oder dass ich was trinken muss, was ich aus der Flasche trinken kann. Wie er das ja auch im Film, und das haben wir, glaube ich, in einer letzten Sendung schon mal besprochen, dass der Versuch, 40% aus der Flasche zu trinken, einfach, ja, ich habe zu viel Technik hier rumstehen, ich möchte es nicht nochmal riskieren. Oder auch im Rest vom Zimmer einfach herumspucken. Deswegen, ich habe mir mal wieder eine Flasche Antika Formula Wermut gegönnt und habe die jetzt gerade geöffnet und trinke blutroten italienischen Wermut.
Die habe ich auch mitbestellt, aber jetzt einfach.
Die war auch saugünstig. Die 21 wirklich, Euro irgendwas, also.
Ja, musste man nehmen. Yep.
Also, falls einer von euch Interesse an Wermut hin und wieder hat, den Antika Formula zu dem Preis, das lohnt sich. Das kann man fast so probieren. Der kostet ja sonst, glaube ich, die 0,3er Flasche so viel. Gut, ist auch unverschämt teuer. Das Problem ist, ich habe jetzt nur so ein kleines Schnapsglas. Das ist ja schon ein bisschen armselig.
Ja, also Antika Formula einfach auf einem Eiswürfel trinke ich, wenn die Flasche dann mal offen ist, auch immer ganz gerne.
Eis habe ich nicht. Ich trinke ihn einfach warm wie der Hang geschaffen und so.
Wunderbares Sommer-Terrassen-Abendgetränk. So einfach an Eiswürfel und Eiswürfel, Wermut drauf.
Orangenzeste. Geil.
Ja, genau.
Da trinke ich Genau.
Die Leute lieben mich. Achso.
Ich habe heute erst wieder Genau gekauft.
Du kannst ja nicht, hast du ja bei mir wieder gelassen.
Ja klar, war ja deiner.
was hatte der Bob eigentlich letzte Woche vorher gesagt?
Der hatte für uns alle 7,5 vorher gesagt. Das heißt, dich hat er genau getroffen, Stefan.
Ja.
Sich selbst einen halben Punkt zu wenig und mir einen Punkt zu viel.
Okay. Die KI hat für dich...
Ahnen, dass ich für ACDC einen Punkt Abzug gebe.
Man hätte es aber bei den Leuten schon wissen können, dass das, also, dass da ACDC vorkommt. Die KI hat für dich 7,2, für den Bob auch 7,2 und für mich 7,5 vorher gesagt.
Oh, die hat dich auch komplett getroffen.
Ja, aber die ist im Moment kaputt. Ich glaube, die hat dieses ganze...
Oder letzte Woche schon kaputt.
Ja, ich habe wieder weiter dran gearbeitet und habe nochmal von vorne angefangen und muss jetzt erstmal wieder... Ach, das ist... Es funktioniert alles nicht so richtig.
Ja, ja.
Ich habe auch nicht so die Zeit. Ich muss ja tagsüber dann doch arbeiten und so ein Kram. Und ich kann ja nicht abends dauernd KI basteln, dann kann ich keine Filme gucken. Das ist...
Was diese Technik angeht, mit der man sich unterhalten kann, habe ich ja am Wochenende auch... wieder schlechte Erfahrungen gemacht oder desillusioniert bei dir, Bob. Ja,
hat nicht gut funktioniert für dich.
Also, ist was nicht gar nicht funktioniert. Also es ist egal, was ich diesem Gerät sage, es versteht mich überhaupt nicht.
Ich bin mir sicher, wenn du dir AC/DC gewünscht hättest, das wäre gekommen.
Ja, ja, das stimmt. Das hätte geklappt, aber es ist wirklich gar nichts. Ihr habt es ja miterlebt. Und ich habe ja, ich weiß, ich lisple ein bisschen, aber,
ja, aber doch nicht.
Ich hatte das
also,
Gefühl, dass ich zum Teil schon so deutlich spreche, dass er es verstehen kann. Aber du hast es mir dann ja auch erklärt, Bob, woran es zum Teil liegt, dass man Dinge oder dass er Dinge halt auf Deutsch denkt, die auch auf Englisch sind. Das war ja auch so, dass ich eben dann Death Stars gewünscht habe. Und das hat er ja dann zum Teil auch angenommen und hat es dann wiederholt, aber hat es dann seltsam deutsch ausgesprochen. So, ja, ich spiele dir gern Death Stars oder sowas.
Ja, das ist, die Siri auf dem HomePod ist schwierig. Also wenn du, bei uns stehen sie halt auf Deutsch, weil die Kinder sie auch bedienen. Und wenn die Kinder deutsche Sachen anfordern, dann funktioniert das meist ganz gut. Die Kinder bestellen auch ständig Shake A von Taylor Swift.
Was für ein Ding?
Shake It Off heißen müsste.
Shake It Off.
Aber
meine bestellen immer Barbie Girl.
Ja.
Amma Barbie Girl.
Ja, aber das
kommt.
Versteht sie, oder?
Leider, ja.
Ja, ja.
Ja, klar.
Taylor Swift kommt
ja, dann sage ich dem Gerät, und da bin ich ja sowieso völlig verzweifelt dann, ihm zu sagen, dass ich es nur auf diesem Gerät abspielen will, nicht in der ganzen Wohnung. Dann habe ich so das Gefühl, der verarscht mich. Dann sage ich, spiel das und das nur auf diesem Gerät. Dann sagt er, ja, ich spiele das auf allen Geräten. Und ich denke so, hey, willst du mich verarschen? Und dann natürlich auch nicht das Lied, was ich gewünscht habe, sondern irgendein anderes, irgendwie My Little Pony.
Wenn die dritte
halt,
Folge von der zweiten Staffel.
Winter, genau, ich wollte halt Vivaldis Winter in einer bestimmten Deathcore-Variante und er spielt mir halt Little Pony. Warum auch immer. Also
tja. Das Schöne war, wie dann deine Tochter daneben stand und wirklich langsam, deutlich, laut, direkt mit dem Gesicht quasi vor diesem Teil in das Ding rein diktiert hat, was sie da gerne, ich weiß gar nicht mehr, was sie bestellt hat, und es hat es astrein verstanden und exakt gemacht, was sie wollte, und du standst direkt daneben und ich dachte mir so, guck halt ja, der ja. Jugend zu, so geht das.
Die scheiß Native.
Wir haben uns doch neulich mal gefragt, wann der Moment ist, wo unsere Kinder uns abhängen und wir das nicht mehr bedienen können.
Ja,
genau, da ist er. Da ist er.
Schicke A.
Ja,
gar nichts verstanden, nichts.
Aber die regt mich auch ständig auf. Also ich weiß nicht, ob ich hier in der Sendung schon mal gesagt habe, im Sommer habe ich sie immer gefragt und ich wusste, dass es nicht funktioniert. Ich habe es aber einfach, das ist so Definition of Insanity, ich habe es immer wieder probiert.
Es fährt gegen die Wand, aber ja. Ich versuche es immer wieder.
Genau, ja, habe ich sie immer gefragt, wie der, weil ich mich so aufgeregt hat nach dem UV-Index. Wie ist der UV-Index heute? Und sie versteht astrein, was du fragst. Sie weiß auch, dass sich das auf Wetter bezieht oder auf Wetterberichtsdaten und erzählt ihr dann den Wetterbericht. Es wird heute nicht regnen, es wären 32 Grad. Und denkst du so, ja, was mit dem UV-Index? Also, das war meine Frage so. Wenn sie wenigstens sagen würde, UV-Index, keine Ahnung, was das ist oder so, da könnte ich damit leben, dann würde ich das auch nicht nochmal versuchen. Aber mir dann den Wetterbericht zu geben, ohne die Information, die ich haben wollte, da platze ich bei sowas.
Ja, genau.
Ja.
Wo ich dann auch mir denke, so, okay, also so schnell werden die unsere Berufe nicht, also werden die uns nicht ersetzen in unseren
Berufen.
Ja,
jetzt muss man aber auch sagen, dass die ganze, diese ganze KI insgesamt weltweit ja schon deutlich weiter ist als das, was da in der HomePod-Serie eingebaut ist. Also die ist ja jetzt ganz hinten dran. da steht ja Überarbeitung an, aber die wird wahrscheinlich nicht auf den HomePod kommen vor 2026 und dann wahrscheinlich in ein neues Modell, das noch nicht vorgestellt wurde.
Na, 2026 ist ja auch nur noch ein Monat, also.
26, nicht 25.
Ach, stimmt, du hast ja recht. Es kommt erst 25 noch. Ich dachte, wir gehen direkt in 26 über. 25 hat doch nicht so Gutes genau, für also uns
bisschen aus.
Parat.
Ich hatte jetzt, als es...
Finde, wir sollten es auslassen.
Als es Mitte des Jahres hieß, Apple Intelligence kommt jetzt und so weiter, ging ich ja irgendwie davon aus, scheiße, jetzt habe ich gerade Anfang des Jahres meine ganze Wohnung mit HomePods ausgestattet. Das war jetzt vielleicht zu früh quasi und ich muss dann neue kaufen. Aber jetzt, wie sich das so abzeichnet, wie diese Apple Intelligence so langsam sich ausrollt über die Geräte und irgendwie in Europa vielleicht doch noch nicht kommt und auf die HomePods vielleicht dann auch nochmal zweimal gar nicht jetzt in den nächsten Monaten, werde ich die Dinger wahrscheinlich dann am Ende doch 2-3 Jahre gehabt haben, bevor ich sie ersetzen muss. Sondern also mir kommt es jetzt entgegen, dass es nicht so schnell geht, dann sind diese Dinger noch nicht so, fühlen sie sich nicht so alt an, weil es noch nichts Besseres gibt. Sie fühlen sich nur alt an, weil sie nicht funktionieren. Aber sie machen Musik und ich finde das, dieses, wenn dein eigenes Handy mit dem Account verknüpft ist, so wie das ja normalerweise ist, wenn man da wohnt und nicht, wenn man zu Gast ist, und du kannst dieses Problem, deine Death Stars dann halt irgendwie über die Apple Music App einfach rauszusuchen und dann zu sagen, spiel das mal in dem und dem Raum.
Oder hältst es einfach dran. Das finde ich
schon. Oder cool, hältst es einfach dran, genau. Dann ist das, dann kann man damit sehr gut leben. Das natürlich jetzt für jemanden, der zu Gast ist und das steuern will und dann auch nicht diesen Erfahrungshorizont mitbringt, welche Formulierungen ein bisschen besser verstanden werden, weil wenn du mit dem Ding nicht zusammenlebst, dann hast du diese Erfahrung natürlich nicht gemacht. Ich weiß halt, dass du spiel das nicht hier oder nicht auf diesem Gerät oder so. Ich glaube, wenn du sagst, spiel es in diesem Raum oder so, dann ist er, das versteht er viel besser, als wenn du irgendwie, okay. Also das sind so Sachen, das hat man vielleicht mal ausprobiert, ist damit auf die Schnauze gefallen, hat dann irgendeine andere Formulierung, die hat geklappt, dann merkt man sich das irgendwie und dann macht man das intuitiv irgendwie so, dass es besser funktioniert, ohne da groß drüber nachzudenken. Und dann ist es natürlich blöd, wenn ich dich beim Scheitern sehe und denke ich so, ich glaube, ich hätte gewusst, was ich hätte sagen müssen. Aber natürlich ist das eigentlich auch nicht Zweck. Eigentlich hast du völlig recht. Es muss ja funktionieren mit genau, dem, was du sagst. Es muss genau, einfach egal finde, sein.
Ja, aber ich finde eigentlich, wenn das wirklich künstliche Intelligenz wäre, dann müsste, wenn ich das dreimal das Gleiche gefordert habe, hintereinander, woran er merken müsste, okay, er hat mich offensichtlich nicht richtig verstanden, müsste er mir sagen, okay, warte mal, ich verstehe dich nicht richtig, rede doch bitte erstmal drauf los, irgendeinen Text, vor allem, keine Ahnung, von mir aus Vater Unser aufsagen, wo ich weiß, was für Wörter ankommen müssen, dann weiß ich ungefähr, wie du sprichst, dann weiß ich deine Sprachfehler, dann verstehe ich dich vielleicht besser.
Was meinst du, was also, für ein Blitz einschlägt, wenn du in Bobs Wohnung des Vater Unser aufsagst?
Ich finde, eine künstliche Intelligenz, ich meine, ich weiß, das ist, eigentlich ist es keine künstliche Intelligenz, sondern das ist eher Spracherkennung, ne? Also,
ja, aber das Ding
aber
ist halt,
wenn es
halt
irgendeine Art von Star Trek-mäßiger künstlicher Intelligenz wäre, dann müsste die sagen, es ist ihre Aufgabe zu erkennen, dass sie mich nicht richtig versteht und mir nicht 5-mal My Little Pony hinknallen und dann daran arbeiten, dass sie mich besser versteht. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Das ist halt Science Fiction.
Nee, und naja, das ist der Letzte, der jetzt nachzieht. Also wir haben doch dann zwischendurch auch mit, weiß ich nicht, Perplexity oder so irgendwelche Fragen gestellt. Und das hat ja viel besser funktioniert. Das hat viel besser verstanden. Das hat klarer geantwortet und so weiter. Und ich weiß nicht, wann ist denn Siri rausgekommen? Vor 10 Jahren oder wann?
Ja, genau. Also das Gerät.
So iPhone 4S war mit Siri.
Genau. Und ist natürlich weiterentwickelt worden, weil die ja unabhängig von den Geräten ist, aber nicht so richtig viel, ne?
Ja, aber genau, da doch.
Und das Ding darfst du nicht zum Maßstab nehmen, was heute mit KI geht. Das wäre definitiv falsch.
Es ist halt jetzt die Frage, was im nächsten Jahr, wenn es dann auch auf Deutsch funktioniert, wie gut es dann wirklich ist. Also ob es genauso Sachen so, du sagst die Firma das Gleiche so, ich glaube, wir reden dann da vorbei. Das müsstest es dann merken.
Ja, finde ich auch. Wäre seine Verantwortung, das zu korrigieren.
Ja.
Ach, was sind wir jetzt hier schon wieder gelandet? Da sind wir doch eigentlich noch gar nicht. Im KI-Teil.
Wir sind noch in der Droge der Wahl. KI kommt auch wieder, oder?
Eigentlich schon, ja.
Wir haben noch eine Serie geschaut. Ich zu ganz großen Hallen, der Christoph komplett fertig. Wir haben Botkin geschaut. Eine Serie, die in Irland spielt, über ein Podcaster mit seinen zwei Kolleginnen, die versuchen, was war denn der initiale Grund, weswegen die da hin sind? Irgendeinen Mord aufzuklären und daraus so eine True-Crime-Folge zu machen?
Ja, darüber streiten sie sich, ob es ihre Aufgabe ist, den aufzuklären oder ob sie einfach nur eine spannende True-Crime-Folge darüber machen wollen. Also das eigentlich die Podcaster-Seite will ja gar nicht aufklären, sondern die Journalistin, die da mit denen zugeteilt wurde, die will aufklären, weil das halt ihre Art ist, das zu tun.
Die eigentlich nur flieht.
Ja. Ja, oder das wurde zur Strafe setzt, oder?
Das war eine fiese Eröffnung. Wie die da in diesen Raum reingeht und da. Wuh!
Ja, genau, wir befinden uns irgendwo in Irland.
Ja, in Bodkin.
Irgendwo in der Pampa.
In Bodkin.
Ja, ist doch irgendwo in Irland, oder? Mhm. Kennst du Bodkin? Ist das?
Nee, aber nicht irgendwo. Bekannt, muss man nicht kennen. Nein, aber nicht irgendwo, sondern genau in Bodkin.
Naja, ja, aber es ist halt Pampa. Ist ja also es ist, und ja, ich meine damit nicht die Pampa in Südamerika, sondern halt, es ist halt JWD, wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen.
Okay,
ich habe ein Problem gehabt.
Ich hab Bodkin gesucht auf Google Maps. Ich habe nicht, wahrscheinlich nicht eine Sache in Irland gekriegt, sondern nur in England irgendwie. Bodkin Bakes,
ja, ist eine
Bodkin
fiktive Stadt.
Ja, ja.
Ich hatte ein Problem schon gleich vorab, das du, glaube ich, nicht hattest. Ich habe es mit meiner Frau zusammengeschaut und wir haben es deswegen auf Deutsch geschaut. Und ich befürchte, dass da ein Teil verloren geht.
Ja, da geht vor allem dieser ganze Charme verloren, wie dieser Amerikaner mit seinem auf die Iren trifft, die teilweise so sprechen, dass man wirklich, also ich jedenfalls, Untertitel mitlesen musste, um zu verstehen, was dann da gerade passiert. Und
ja, zum Teil sprechen sie auch Irisch tatsächlich.
Ja, ja. Also zumindestens, genau, Englisch mit einem harten irischen Einschlag. Ich weiß da nicht, wo da, wann die Sprachen auseinandergegangen sind.
Genau, das habe ich gut erkannt, weil bei mir sprechen sie ja immer Deutsch und dann eben zum Teil Irisch. Und da versteht man dann gar nichts mehr.
Ach so.
Wodurch ja so ein bisschen dann klar wurde, dass sie halt auch Irin ist. Und
genau.
Weil am Anfang wirkt das ja so, als wäre sie halt aus London und so, weil sie halt aus London ist. Aber dann wird halt sehr schnell klar, ah, okay, die
ist von hier.
Ist halt doch Irin eigentlich.
Ja, ja, genau. Ich fand jetzt, insbesondere, weil du hattest das bei dieser anderen Podcaster-Serie, dass du das Podcasten so nervig fandest.
Sind wir direkt beim Thema. Ja.
Ich fand halt einfach dadurch, dass sie das nicht wirklich zum Thema gemacht haben. Also sie haben halt nicht gepodcastet. Also sie sind mit so einem Mikro rumgelaufen.
Ja.
Mikrofondisziplin, ja, geschenkt. Also.
Mhm. Ja.
Ein bisschen für die Show. Aber die Voice-Overs, die sie benutzt haben. Also was ja eigentlich sonst eher ein Tell-Don't-Show oder geworden wäre, was sie aber, ich fand es irgendwie elegant gelöst. Dadurch konnte er immer so ein bisschen erzählen, wie es weitergeht und dann hast du so die letzte Einstellung gesehen, wie er irgendwo langläuft und gerade das in das Mikrofon spricht oder er verhaspelt sich und dann bist du so raus und kriegst aber gerade so erzählt, wie es jetzt weitergeht. Und fand ich jetzt elegant gelöst. Hat natürlich nichts mit der Art Podcasting zu tun, wie wir sie machen, aber wir machen ja auch keine gebauten Beiträge. Ja. Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja.
Also mich hat es ziemlich getriggert, muss ich sagen. Es war natürlich viel näher am Podcasten, an einer bestimmten Variante des Podcastens, nicht unserer, als dieser Only Murders in the Building, was ja nichts mit Podcasten zu tun hat. Das hier war schon, also ich fühlte mich da schon getriggert, was eben so True Crime Podcasts angeht. Das war schon nicht ganz unrealistisch, zum Teil halt auch Blödsinn, klar, aber das wird ja sogar so ein bisschen, ich will nicht sagen durch die vierte Wand, aber schon so ein bisschen auf der Metaebene auch diskutiert, ja, wo sie dann eben sagt, ja, das ist kein Journalismus, was du da tust, das ist Nekrophilie, wo ich mir dachte, ja, genau, darum geht's bei True Crime Podcasts und auch wie er dann eben diese Aufsprecher macht, das wird ja dann zum Teil auch, das kommentiert er ja dann sogar selbst, kommt ihm ja selber komisch vor, was er da für einen Quatsch redet und also vor allem gegen Ende dann wird ihm das klar, dass es halt komplett hohl ist, diese Einsprecher und wie das die Leute auch nervt und ich habe auch schon einige True Crime Podcasts gehört und gerade die, die das eben so extrem machen und die gibt es, ist wahrscheinlich sogar die Mehrzahl, die nerven mich auch wahnsinnig, wo ich mir denke so, ey Leute, kommt zum Punkt, hört auf mit diesem Gelaber vorher, ja, also
aber eine halbe Podcast aus Teasern besteht, das ist halt echt
nervig. Ja, genau, schlimm. Und aus eigenen Befindlichkeiten und ah, und wie sie selbst das gefühlt haben, während sie das recherchiert haben und so, ist mir alles scheißegal, ja. Das hatte einen wahren Kern und hat mich deswegen getriggert, wo man dann auch sagen muss, okay, aber ja, es hat das dargestellt, was es halt ist, gell? Ich mag halt, ich mag dieses Genre nicht. Es ist so dieses, ich bin da ganz bei ihr, also bei der Protagonistin im Endeffekt. Das ist mir zuwider, weil das ist, ja, ist Nekrophilie oder man muss es gar nicht so extrem ausdrücken. Man kann auch sagen, einfach es ist Voyeurismus in irgendeiner Form und sich halt ergötzen an Verbrechen, was natürlich bei jedem Krimi so ist im Endeffekt. Aber ich finde hier schon nochmal extrem oder schon nochmal, eben weil es True Crime ist oder weil es diesen Anspruch erhebt, dass es eben wahr ist. Ja, hat mich schon angesprochen, aber am Ende ist es halt auch einfach nur ein Krimi, den wir da geschaut haben.
Ja, also, total. Mit
Podcaster sind
Podcast ja. Als Vehikel, ja.
Genau, als Vehikel, wie gesagt, es triggert mich halt, ich finde die peinlich oder nervig oder vielleicht sogar, weil sie dieses Wort Podcast benutzen. Vielleicht würde es mich weniger triggern, wenn es für dieses Genre eine andere Bezeichnung geben würde, weil es halt das Radio, so weit ja. Weg ist von dem, was wir tun. Das ist halt
Radio.
Und, genau, ja, und ich muss da schon auch ein bisschen, oder ich merke, dass ich da so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern schon auch eine gewisse Überheblichkeit oder eine gewisse Abgrenzung von oben habe, wo ich mir denke so, ich weiß jetzt nicht, wer zuerst da war, aber so in meinem Gefühl ist so diese Art von, oder dieses Gefühl von Podcast, wie wir das machen, dass da halt Menschen, Nicht-Profis, zusammensitzen und über was reden, das ist halt für mich das, ja, was Podcasten ausmacht. Und das, was die machen, ist sind halt Radiobeiträge, die halt zeitunabhängig runtergeladen werden können. Keine Ahnung, wie auch immer, da gibt es ja so eine Bezeichnung für. Das ist halt eigentlich nicht das, was ich unter Podcast verstehe. Aber es wird halt auch so genannt, weil es halt eine ähnliche Darreichungsform ist. Wahrscheinlich würde es mir besser gefallen, wenn es dafür einfach ein anderes Wort geben würde.
Ja, wenn es Radiomoderatoren wären, das wäre ja schon, wenn er nicht da immer, oh, sie sind die Podcaster, so, nee, wir sind die Radioleute. Ah ja, okay, alles
klar. Ja, genau. Ja. Und diese Radiosendungen, die werden halt jetzt als Konserve. Wir spielen Konservenradio. Da kann man doch bestimmt auch irgendein Kofferwort draus machen, oder? Also, keine Ahnung. Also, ja. Ich weiß, das ist halt was anderes als das, was wir machen. Und dadurch ist es halt in meiner Wahrnehmung nicht Podcast, sondern irgendein beschissenes Posertum. Aber ich rede mich da jetzt auch schon wieder in Rage wie bei AC/DC. Ich merke es gerade.
Ja. Denk noch mal.
Krawall gebürstet, das ist nun mal so.
Denk noch mal an den Jan zurück. Es ist alles im Wandel. Es ist alles wahr. Es ist Podcasten ist nicht das alle. Eine und Podcasten ist das andere.
Ja, mag ja sein, aber ja, das sind halt nicht wir. Das ist
ja, ja, klar. Ja, und gebautes Radiobeiträge oder gebaute Radiobeiträge ist halt schon was anderes als, oder gebaute Podcasts ist halt eben schon was anderes als so ein Laber-Podcast, wie wir ihn machen. Und
ja,
man kann gut sagen,
ich mein, klar.
In diesem Podcast-Universum waren schon die Laber-Leute vorher. Aber in
ja, dann sind halt erfolgreicher, ja.
In,
ein paar mehr Geld.
Ja, und naja, und in den im gebauten Tonproduktion herstellen waren halt die Radios früher und die haben halt auch ja, ein bestimmtes klar. Format schon länger unterwegs.
Ja, klar. Aber warum müssen sie unsere Worte wegnehmen? Dass ich mich jetzt darüber aufrege und in Rage rede darüber. Und wir das trotzdem versenden, das ist genau das, was für mich ordentliches Podcasting ausmacht. Ja, das ist das, was ich hören will. Ich möchte, dass Leute eskalieren und sie es vorher nicht wussten, dass sie eskalieren
und,
würden.
Und sich um Kopf und Kragen reden. Und dann gecancelt
ja,
werden.
Ja,
so.
Say!
Von mir aus auch um Kopf und Kragen reden, natürlich. Ja, so soll das sein.
Wie fandst du denn
in meiner Wahrnehmung?
Wie fandst du denn den Krimi, der dahinter steckte?
Ja. Der war völlig random. Der war eigentlich ziemlich egal, muss ich sagen. Und der hat mich nicht gestört. Aber der war halt auf Soko Leipzig Niveau, ja. Das muss nicht schlecht sein, aber
ja,
ist eigentlich wurscht. Ja. Ja. Oder wie siehst du das?
Ja, nee, es war ein netter Krimi, wo dieses Podcast-Ding, was gerade so hip ist, als Vehikel ein bisschen benutzt wurde, um die Charaktere zu entwickeln.
Und sehr cool fand ich diesen Halbbösewicht, der dann zum Sidekick des Podcasters wird.
Seamus,
wo man immer nicht so genau, Seamus, wo man immer nicht so genau weiß, ob er eigentlich gefährlich ist oder eigentlich weiß man, dass er gefährlich ist.
Ja, schon.
Aber ob er jetzt für unseren Podcaster gefährlich ist und wie er Probleme löst, wo er sagt, so, ja, ich löse das Problem für dich. Und der Podcaster versteht überhaupt nicht, was er damit meint, und wir selbst nehmen gleich das Schlimmste an. Und was er dann macht, wird man dann sehen, gell? Aber es hat mir schon gut gefallen. Gute Figur. Es waren überhaupt gute Figuren drin. Auch die Protagonistin war gut. Der Podcaster war eigentlich auch gut. Der hat mich halt genervt, aber er ist schon.
Sei froh, dass du ihn nicht gehört hast.
Warum?
Na, weil er amerikanisch gesprochen hat.
Ja.
Das hat dich ja okay, schon genervt.
Ja, gut, wenn es der einzige ist, dann geht's noch. Ja, es ist aber eine coole Serie. Also, macht schon Spaß. Also. Ist jetzt nicht, ist keine Perle, aber man macht nichts verkehrt, wenn man da seine Zeit rein investiert.
Ja, bin ich auch dafür. Kann man gut schauen. Sehr schön.
Aber wahrscheinlich im Original besser.
Ja, also dieses englische, wenn man natürlich jetzt sagt, oh, also alles, was nicht amerikanisch ist, englisch ist, kann ich nicht hören, da ist es natürlich schwierig, aber ne, gibt ja auch, also genauso wie es Leute gibt, wie du, dieses Amerikanische total nervig finden, gibt es ja andere, die, weiß ich nicht, mehr mit dem Amerikanischen aufgewachsen sind und dieses Gestellste von oben herab britisch nicht aushalten können. Und wenn dann jemand dieses Britische aber dann wieder in die Straße zieht oder in, weiß ich nicht, nach Irland zerrt, da ist das natürlich dann auch nochmal was anderes.
Ja, ich habe neulich irgendein TikTok gesehen, wo so verschiedene Wörter, die im Englischen und im Britischen und im Amerikanischen unterschiedlich ausgesprochen werden.
Das war beim Lernen am Freitag eine Vorlesung. Nee,
glaube nicht.
Nein, du hast nicht.
Und man sollte sich praktisch sie laut vorlesen, und dann wurde gesagt, wie das Amerikanische und wie das Britische ist. Und da ist mir halt aufgefallen, dass, ich weiß nicht wie viele, es waren vielleicht 10 Begriffe, und die habe ich halt wirklich 8 oder so komplett britisch ausgesprochen, wo ich halt merke, so, okay, ich bin durch irgendwas, ich weiß nicht, woran es liegt, also vielleicht hatte ich irgendeinen Englischlehrer, der keine Ahnung, mehr britisch gesprochen hat, keine Ahnung. Ich habe bei vielen Wörtern tatsächlich völlig automatisch mache ich die britische Aussprache. Also ich bin, ja, ich bilde mir das nicht nur ein, ich bin einfach so geprägt. Keine Ahnung warum, aber ist halt so.
Mhm.
Also ist nicht so, dass ich das nur, weil ich das angenehmer finde und schöner finde, sondern es sind halt auch Einzelworte, wo ich wie ist die richtige Aussprache, und die spreche ich aus, und dann ist es halt diese, ja? Also dann ist es halt die britische Aussprache. Keine Ahnung. Ist halt so. Aber war das ihr hattet wahrscheinlich das gleiche Englischbuch wie wir. Bei uns war das so, das ging so jahresverschieden, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, in der 5. war das alles britisch-englisch, und in der 6. war es, glaube ich, alles American-englisch, und in der 7. wieder britisch. War das bei euch auch so? Hattet ihr auch Greenline?
Greenline, ja.
Ja. Ich meine, das war so.
Echt?
Da war doch auch, das spielte es doch auch, die erste Familie spielte doch in
York.
In Leeds? In York? Leeds, genau, Leeds. In York? Oder die kamen aus York und sind nach Leeds gezogen oder sowas?
Die vor Dänemark? No, die vor Deutschland.
Ja, genau.
Ja, super. Erstes Kapitel.
Und dann im 2. Jahr waren die da nicht in Oshkosh? Oder kamen aus Oshkosh?
Da kam jemand oder dazu. Wo? Da kam jemand dazu aus Amerika.
Oklahoma.
Und da hat mein langjähriger Mitbewohner hat dann das mal für uns alle auf Amerikanisch vorgelesen. Weil der ja nur amerikanisches Englisch konnte und immer wieder mit der Englischlehrerin aneinander geraten ist, als nahezu Native Speaker. Und sie sagt, nein, das ist ganz anders so. Nein, ist es nicht. Das ist, glaube ich, auch ärgerlich, wenn man das so, der Lehrer hat erstmal recht und denkt, er weiß es, und dann hast du da so jemanden.
Ja gut, die Verfügbarkeit von tatsächlich amerikanischem Sprachgut also im Endeffekt Filme im Original zu schauen, das war halt in den 80ern, aus der ja unsere Lehrer stammen, war halt im Endeffekt noch nicht da, gell? Das ist halt erst heute so, dass du dir jeden Abend einen englischsprachigen Film reinziehen kannst. Das war ja früher nicht so.
Ja.
Das sind halt die Englischlehrer, sind halt, keine Ahnung, vielleicht jeden zweiten Monat mal in eine OMU gegangen, wenn es das überhaupt schon gab in den 80ern, bin ich überhaupt nicht sicher. Also vielleicht auch nicht. Deswegen, ja, ich glaube, dass da tatsächlich die Sprachkompetenz auch unter den Lehrern jetzt schon realistischer ist, als das früher war.
Hm. Ja, also ich weiß, dass wir den einen oder anderen Lehrer gehabt haben, wo ich mir sicher bin, dass der nicht über die 28 Stunden hinausgehen, das in der Woche für sein Fach gemacht hat.
Ja.
Vielleicht nicht im Englisch, aber gut.
Ich habe hier, es wird ja jetzt mittlerweile auch Englisch an der Grundschule unterrichtet.
Oh, und, lovely.
Es geht jetzt gerade wieder auf Weihnachten zu. Da ist dann bei uns, gibt's dann so Vorführungen, wo der Chor singt und das Orchester spielt. Und da war es letztes Jahr so, dass so die Erklärungstexte, Einführungstexte zu den einzelnen Musikstücken oder keine Ahnung, zu irgendwas, zu den Tagesordnungspunkten der Veranstaltung, wurde dann von der, ich weiß nicht, dritten Klasse bilingual. Also bei uns gibt's immer eine Klasse, die bilingual ist, also Englisch-Deutsch.
Okay.
Und wurde dann eben so praktisch eingeleitet. Und da waren halt, also in meinem Englischverständnis, waren halt echte grammatikalische Fehler drin oder so Fehler, so wie man, so Redewendungen, die man im Englischen so nicht sagt oder wo man eine andere Redewendung sagen würde. Wo ich mir auch dachte so, okay, das hat denen ja ihre Lehrerin so gesagt, so,
That puts me out of my socks.
Ja, wirklich, sowas, so in der Art, ja. Ich mir auch dachte, wow, okay. Aber ich habe ich auch keine Ahnung, wie die Grundschullehrerinnen, die an Bilingualklassen unterrichten, wie stark deren Englischausbildung ist. Ich befürchte, meine Schwester würde das, hätte da gewisse Kritikpunkte. Aber so,
sehr vorsichtig formuliert.
Sehr vorsichtig. Also wenn ich das schon merke, ja, also dann denke ich mir so, das ist ja aufregend. Aber gut, meine Kinder sind ja nicht in der Bilingualklasse, deswegen lernen sie da keine falschen Redewendungen von.
Genau, und wenn du dann der Vater bist, der dann danach hingeht, so, sagen Sie mal, das und das und das und das und das und das und das war alles falsch. War das gewollt? Klang jetzt
nicht so englisch.
Ja, genau. So.
Klang ein bisschen Germanglisch oder wie auch immer man das nennen mag.
Genau.
Naja, egal. Ich möchte jetzt nicht hier über unsere Grundschule lästern, aber ich ich habe eh so das Gefühl, dass bilingual in der Grundschule, naja, ist halt so eine Sache. Ich weiß gar nicht, gibt's das bei euch in der Stadt auch? Ich habe so das Gefühl, dass es hier so, weil man auf dem Land keine anderen Probleme hat, machen wir halt bilingual. Klasse, komm, scheiß drauf. Wir müssen ja irgendwie zeigen, dass wir keine Probleme haben. Oder ist es bei euch auch ein Thema? Bob, bist du noch da?
Also, ich bin hier. Nee, bei uns gibt's das nicht, soweit ich weiß. Also wurde uns jedenfalls nicht angeboten oder so. Und ich habe auch nichts davon gehört, dass es das hier gäbe.
Wo ich es in der Stadt viel naheliegender finden würde, aber
ja.
Naja.
Okay, tja, ob ihr jetzt bereit seid oder nicht, ab sofort ist Christoph wieder dran. Es geht um Ready or Not.
Oha.
Habt ihr es gemerkt?
Oha,
hast gemerkt?
Brilla.
Ja, hier. Habe ich die letzten Viertelstunden dran geschraubt.
Alles klar, dann wäre es erstaunlich wenig rausgekommen.
Dafür ist er ganz schön scheiße, ich weiß.
Ah, Gott, jetzt bin ich dran und jetzt habe ich hier schon
Jack Daniels getrunken. Hast du jetzt schon die Krawallbirne auf? Ich habe mir gerade das
Jack Daniels und habe die Krawallbirne auf, ja.
Ich habe das dritte Glas Wermut nachgeschüttet, ich krawall auch gleich.
Ich habe das vierte Glas Jack Daniels, okay.
Ach, hey.
Ready or Not, ein Horrorfilm von vor ein paar Jahren.
Ein Horrorfilm? Ich hätte jetzt einen Musikfilm erwartet.
Ja, genau, mit den Fugees. Ja. Nee.
Oder so ein Finanzamtsfilm mit Lauryn Hill. Egal, weiter.
Was? Lauryn Hill Finanzamt? Warum Lauryn Hill Finanzamt? Das verstehe ich nicht.
Ist sie nicht wegen Steuerhinterziehung im Knast gewesen?
Oder so, ich dachte Ready or Not, weil man seine Steuererklärung fertig hat oder nicht.
So.
Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Dass die.
Egal, mach mal deinen Horrorfilm, bevor wir hier schon wieder derailen.
Genau, also, es ist ein Horrorfilm, den ich damals schon irgendwie auf dem Schirm hatte, aber irgendwie nicht geguckt habe und irgendwie, ja, keine Ahnung. Also, es hat schon immer Bock drauf, den zu schauen. Die Story ist die: Wir haben eine junge Braut, gespielt von Samara Weaving, die mit mir zusammen Geburtstag hat.
Hat die was mit Hugo Weaving zu tun?
Weiß ich nicht, habe ich nicht geschafft. Also in der IMDb steht es nicht drin.
Das ist ihr Onkel.
Gegoogelt. Ah, okay. Interessant. Cool.
Das ist jetzt nicht so der Allerweltsname.
Die ist aber noch ein Hauch jünger als du, aber nur ganz knapp.
Ja, ich glaube, so 5, 6 Jahre oder sowas, oder?
Ja, 14 Jahre, genau.
Okay, ja.
Wieso, der war besser als die Überleitung.
Ja.
Genau. Habe ich zum Beispiel schon mal in einem anderen Horrorfilm gesehen, der auch lustig war. Das war so ein Teenie-Slasher. Ich glaube, The Babysitter hieß der.
Oh ja, davon hast du hier gesprochen, da erinnere ich mich dran.
Genau, und das hier ist wieder so, geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Ist eigentlich auch so eine Art Slasher. Nur mit dem Unterschied, dass diesmal nicht ein Slasher ganz viele Teenies slasht, sondern ganz viele Slasher einen Teenie versuchen zu slashen. Naja, nicht Teenie, also sie halt, ja.
Twen. Ist auch,
also wenn sie 14 Jahre jünger ist als ich, dann ist ein Twen, ja. Und wir rechnen das nicht nach.
Mach mal weiter.
Also sie ist eine Braut und heiratet in so eine ganz reiche Familie ein, so Saltburn-mäßig und auch so ein Anwesen wie bei Saltburn etwa. Und die haben so eine komische Tradition, dass in der Hochzeitsnacht die Braut oder der Angeheiratete, also in dem Fall jetzt die Braut, sich einem Spiel widmen oder einem Spiel hingeben muss. Und welches Spiel das ist, das wird durch Zufall, also sie muss eine Karte ziehen und da steht dann halt drauf, was für ein Spiel gespielt wird. Und also praktisch so als eine Art Initiation. Und sie zieht halt das schlechtstmögliche Spiel, was man halt ziehen kann, was halt Ready or Not ist, also, wie heißt es, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, also Verstecken, ja, also sie zieht Verstecken. Und versteht sie erst nicht so richtig.
Hide and Seek, glaube ich, oder?
Hide and Seek, genau. Und die Aufgabe ist halt, sie muss sich, also in ihrer Hochzeitsnacht wohlgemerkt, ne, muss sich verstecken Mitternacht. Also um Mitternacht geht das Spiel los. Und muss bis zum Morgengrauen überstehen praktisch. Versteckt bleiben. Und die anderen suchen sie. Und sie versteht erst mit der Zeit, dass das halt ein Spiel auf Leben und Tod ist, dass die anderen sie nicht nur suchen, sondern die anderen versuchen halt, ihr den Gar auszumachen. Und
das
haben
sind die
dann,
normalen Hochzeitsgäste so eine, oder was? Die sie eigentlich ihre Freunde?
Nee, das ist die Familie. Das ist die Familie.
Seine Familie wahrscheinlich.
Also, okay.
Genau, der Vater, der Schwiegervater, die Schwiegermutter, der Schwager,
wie
dessen
oft muss
Frau.
Man in dieser Familie heiraten, bis man einmal verheiratet ist? Seltsamer. Ja? Naja, wenn die das immer machen, wenn das so ein Brauchtum ist?
Nee, die ziehen ja immer eine andere Karte, oder?
Ach so.
Ja, genau. Die erzählen dann auch so, ja, ich musste Schach spielen und so, ich habe keine Ahnung, irgendwie so alberne Spiele, ja, so völlig harmlose. Und sie
Schach
hat halt
ist kein albernes Spiel. Also jetzt mal.
Oh, ich habe heute, herrlich, muss ich kurz mal einschieben, Alexandra Botes. Alexandra Botes gegen Magnus Larsson, nicht Magnus Larsson, Magnus
Carlsson.
Carlsson. Und er hat immer 30 Sekunden und sie hat 3 Minuten. Und sie ist ja so eine YouTuberin, gell? Also sie und ihre Schwester sind ja so ganz bekannte Schach-YouTuberin. Und sie ist auch nicht schlecht, also sie ist schon ziemlich gut, aber eben, ja. Und er macht sie halt sowas von platt. Und eben nicht nur einmal, sondern irgendwie 7-mal hintereinander. Fantastisch. Der ist so das ist absurd, wie gut der ist. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Anderes Thema. Und sie merkt halt relativ schnell, dass es um Leben und Tod geht, weil am Anfang, fast so ein bisschen durch Unfälle oder durch, oh, wir haben den Falschen erschossen, halt, die sich gegenseitig erschießen oder umbringen. Die haben auch alle so altertümliche Waffen, ja, also irgendwelche so Hinterlader oder Axt oder ja, also halt aus der Familiengeschichte. Die Familie hat ihr Geld durch irgendwelche Spiele, das ist so ein Spieleimperium, also deswegen müssen die auch Spiele spielen, bekommen. Und ja, und dann wird es halt so ein Hide and Seek halt, gell? Und sie versucht eben da zu entkommen oder zu überleben und tötet dann einen nach dem anderen von denen, zum Teil, also am Anfang mehr zufällig oder durch Unfälle, zunehmend dann aber auch, ja, weil sie halt merkt, dass das ihre einzige Chance ist, da rauszukommen, dass sie halt, ja, die oder ich halt, ne? Und das macht schon Spaß, muss man sagen. Es ist arg konstruiert, aber es ist halt, es ist gut gefilmt. Also es ist ein cooles Color Grading, es sieht gut aus, gute Kulisse auch natürlich, bisschen viel Wackelkamera, aber es hat schon irgendwie Hand und Fuß und das Ende ist wirklich hilarious. Also man fragt sich dann schon so, okay, wie kommen sie aus der Geschichte raus irgendwie? Aber sie kommen da sehr ordentlich raus und es macht wirklich Spaß. Also am Ende, gerade das Ende macht wirklich Spaß. Und zwischendrin ist es auch so, ja, es ist halt überzeichnet, aber lustig. Also ich war dabei. Also ist eine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob es was für dich ist, Stefan.
Ich weiß auch nicht, ob es was für mich ist. Horrorfilme freiwillig eher nicht so. Aber klingt lustig, ja. So von der Art her. Ist das auch lustig gemeint? Also ist der so zum, so wie Tucker and Dale, so als Comedy-Horrorfilm gemacht? Oder?
Nee, oder nimmt so, er sich so da stark total ist er nicht. Oder wie Scream. Das ist er nicht. Aber die Figuren sind halt zu einem nicht unerheblichen Teil so überzeichnet. Also gerade die Schwiegereltern, Andy McDowell ist zum Beispiel die Schwiegermutter.
Ich krieg gerade die Bilder durch, das sieht wirklich unterhaltsam aus.
Ja, es ist schon unterhaltsam, weil es halt auch so poliert und geil aussieht und das ist halt, es ist ein kurzweiliger Spaß. Also, ja, ich meine, man kann da natürlich irgendwie so eine kapitalismuskritische Dings mit reinbringen und, aber ich weiß gar nicht, ob man das muss. Also es ist so, also wie das bei Saltburn ja ist, gell? Also dieses Eat the Rich, ist da schon auch irgendwie drin. Aber das, ich weiß nicht, ob man das unbedingt, ob das so relevant ist. Das macht schon Spaß. Es spielt übrigens der, den wir neulich in der Veronica Mars-Serie als Rabbi gesehen haben, aus Ossi, California, spielt auch wieder mit als ihr Schwager. Auch relativ zentrale Rolle.
Siehst du mal, die KI sagt für mich 7,1 Punkte voraus. Die ist kaputt.
Die ist halt ein bisschen übertrieben. Kaputt,
dachte ich.
Ja. Glaube ich nicht, dass du das geben würdest. Aber du würdest jetzt nicht Schachtpunkte vergeben. Du würdest, glaube ich, schon, ja, 5, 5,5 oder sowas. Könnte ich mir schon vorstellen.
Ja.
Aber es ist nicht deine Art von Serie.
Hätten wir vor fünf Jahren hatten wir da schon unsere Regeln, da hätte man das sogar nehmen können.
Ja, klar. Wenn es da im Stream gewesen, ich glaube, es ist jetzt erst in den Stream getropft, deswegen habe ich jetzt das geschaut.
Ach so.
Möglicherweise, ich weiß es nicht.
Boah, das sieht so blutig.
Aber nee, macht doch Spaß. Ja, ist total blutig. Und eben so übertrieben blutig, dass es dann auch schon wieder lustig ist. Oder das sind so die, so wie bei Tucker Dale im Endeffekt auch, ja, also wo dann so völlig übertrieben mit Blut rumgespritzt wird, wo dann, ja, was einfach albern ist und Spaß macht.
Okay.
So wie bei Deadpool in der Eröffnungsszene. Ich auch dachte so, wow, okay, war das schon immer so blutig? Ich glaube, ich hatte das verdrängt, nee, wie blutig das ist.
Viel krasser als bei Deadpool in der Eröffnungsszene. Viel, viel krasser. Also, ja. So richtig, richtig over the top blutig, aber ja.
Na gut, also Ready or Not für Horror-Fans oder welche, die es werden wollen oder so.
Ja, oder so Slasher-Fans. Das ist so Slasher, so entspanntes Slasher, Teenie-Slasher-Dings.
Gut, nicht so slasherig ist das neue Hobby von Bob.
Naja, da muss man.
Du letzte Woche schon.
Nee.
Erzählt, dass du dir ein neues Technik-Gadget gekauft hast?
Nee, letzte Woche hatten wir ja den Jan zu Gast, da haben wir das nicht.
Da wolltest du ihn nicht mit deinen Geschichten
belästigen. Haben wir es nicht auf die Agenda gesetzt, genau. Vielleicht habe ich es irgendwo mal angedeutet oder so im Halbsatz, aber nee, wir hatten das noch nicht als Thema. Ja, ich habe ja Geburtstag gehabt und eins der Geschenke, was dann aber schon ein paar Tage vorab gekommen ist,
und dann war es geliefert, dann musste es ausgepackt und aufgebaut werden. War jetzt auch ein 3D-Drucker. Bin ich ja wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Ist ja auch immer der Vorteil, wenn man so um Black, früher mal, das war das ja mal Black Friday, jetzt ist es irgendwie so, scheinbar ganz am
November,
Monat.
Dezember?
Genau, es fängt dann irgendwie so mit Prime irgendwas und dann wabert das so rüber und irgendwann ist es dann irgendeine Week noch und jedenfalls gibt es irgendwie alles billiger. Unter anderem auch 3D-Drucker und so ist jetzt auch ein Bamboo-Lab.
Ich muss sagen, ja? Entschuldigung, dass ich da so reinkrätsche, ich bin da ziemlich getriggert. Ich war vorhin schon getriggert, ich hab nämlich echt schlechte Laune deswegen. Ich habe letzte Woche, Idiot muss ich sagen, ja, ich habe letzte Woche eine Bluebricks-Bestellung abgesetzt. Und diese Woche machen sie halt, genau.
Ja, ich ahne,
und diese
wo
Woche
geht,
machen,
genau.
Aha, machen, und Bluebricks Bestellung halt irgendwie fast 1000 Euro, gell? Also,
was?
Schon du heftig. Scheiße. Ich bin heftig eskaliert. Ja, die verlieren ja ihre Star Trek Lizenz, im kommenden Jahr. Irgendwann in der ersten Hälfte des kommenden Jahres. Und dürfen dann Star Trek nicht mehr verkaufen. Und deswegen bin ich da halt noch mal ein bisschen eskaliert. Und
ja,
diese
kannst
Woche.
Du jetzt nicht ungeöffnet zurückschicken, Fernabsatzgesetz und nochmal bestellen?
Weiß ich nicht, vielleicht mache ich das ja.
Ja, solltest du tun.
Gute Idee.
Du kannst auch einfach bei denen anrufen und sagen, hier, überweist mir doch das zurück, dann spart euch das hin und her schicken.
Ja, das würde ich
tun.
Das
wäre eine Idee, ja. Weil es ist halt jetzt auf alle Star Trek Produkte 30% Rabatt. Wo ich so, wow. Ey Leute, wenn ich 1000 Euro dafür ausgegeben habe, das finde ich nicht so cool. Also,
Ja, aber wenn sie ein bisschen bei Sinnen sind, lassen sie mit sich reden oder du machst es halt genauso. Du musst ja keine Gründe angeben, ja. Du schickst einfach zurück.
Kann ich das machen?
Ja,
kann man das machen mit allem, was man 14? Kauft?
Ja, wenn du es noch nicht geöffnet hast, auf jeden Fall, aber ja.
Okay, dann werde ich das tun. Also dann werde ich mit denen reden und werde ich das tun, weil das muss ich sagen, das finde ich nicht so cool. Also das ist so, ja. Okay, aber danke, dann habt ihr mir schon weitergeholfen. Das ist mein Laune schon wieder besser.
Gegebenenfalls viele 100 Euro gerade gespart, ja.
300.
300 Euro, genau. Ja, vielleicht war ja nicht alles Star Trek in deinem Bestellkorb.
Nee, war nicht alles. Der Lutzis hatte ein, zwei, aber es war fast alles Star Trek. Weil ich halt auch so diese großen Dinge, gell, wo ich mir dachte so, dieses Runabout, das kann schon sein, dass ich das noch irgendwann haben will.
In Lebensgröße
und
für die Terrasse.
Und dann vielleicht als Geldanlage auch, gell, mal gucken. Da, so, das kaufe ich mir und dann warte ich mal 2 Jahre, wie es ist, wenn die Lizenz weg ist, ob es dann im Wert massiv steigt und wenn nicht, dann baue ich selbst. Ist mir egal. Ja. Mal gucken.
Hm. Okay.
Haben die noch andere Sachen da 30% oder?
Ich glaube, alle Science Fiction haben sie 30%.
Besteht da Gefahr, wenn ich jetzt reinklicke oder soll ich es lieber nicht machen?
Die Gefahr besteht immer.
Ich habe da noch nie was bestellt. Irgendwie konnte ich mich immer retten.
Echt nicht?
Ja, ich will, wenn dann was Großes bauen. Und dann denke ich mir immer, scheiße, wo stellst du das hin?
Das ist tatsächlich ein Problem, ja. Ich baue ja immer noch am Kölner Dom.
Dann drucke ich lieber irgendwas, was in der Gegend rumsteht.
Millennium ja,
genau.
Falken für 300 Euro.
Müll produzieren seid ihr doch Spezialisten mittlerweile beide.
Ja.
12.000 Teile. Alter Schwede.
Könnte einen Augenblick dauern, das zu bauen.
Ich
liebe ja diese Videos auf Instagram, wo die Leute so Modelle runterschmeißen. Das finde ich großartig. Also neulich eins gesehen, hatte sowas in der Hand und läuft irgendwie auf eine Tür zu und dann kommt die Frau rein und macht die Tür auf und haut ihm die Tür in das Modell. Könnte ich hier 5 Mal hintereinander gucken.
Ich find auch sehr schön dieses Video, was in eine ähnliche Richtung geht, wo so ein großes Puzzle zusammengesetzt ist. Und es sind zwei Personen in dem Video und die eine will gerade das letzte Puzzleteil in dieses Puzzle stecken und der andere wischt es so vom Tisch.
Wie bitter. Mhm. Es gibt auch so ein Video, wo Harrison Ford auf einer Bühne ist und kriegt so einen Millennium Falcon irgendwie überreicht und schmeißt den runter.
Absichtlich,
das soll,
oder?
Das soll wohl gestellt sein. Irgendwie habe ich dann gelesen im Hintergrund, weil das ist ein richtiger Arschloch-Move und er sieht auch schlecht gespielt aus irgendwie auf eine Art. Also ich glaube schon, dass der gefaked ist, aber wenn du es das erste Mal siehst, denkst du auch so, what the fuck ist denn da passiert? Das Ding in die Hand nimmt und dann so nach vorne fallen lässt. Ja.
Herrlich.
Das ist, ja. Ja, du hast gerade versucht, eine Überleitung zu machen. Lass uns mal zum Thema zurückkommen. Ja, also ich habe mir so ein Bamboo-Lab-Dingsbums hier, A1 heißt das Teil, mit diesem Farbwechsel also ein 3D-Drucker. Gerät. 3D-Drucker, genau. AMS, genau. Also das Teil, wo man vier Rollen drauf spannen kann und dann eben auch mehrfarbig drucken kann, noch dabei. Und dann kommen ja die ganzen Folgekosten so auf einen zu. Dann bestellt man weiß und schwarz und blau und rot und was Durchsichtiges und was den Glitzerndes. Und dann
Regenbogen brauchen wir schon irgendwann.
Ja, den habe ich noch nicht. Ich habe jetzt, also gerade im Moment eingespannt sind tatsächlich genau weiß, rot, blau und schwarz. Aber im Schrank liegen noch irgendwie ein anderes Blau und ein anderes Rot und beige und was habe ich noch?
Beige, weil wir ja so viel in beige.
Wofür brauchen wir denn beige?
Beige war zugegebenermaßen, da war so ein 30% oder 35% Rabatt auf so ein, nein, warte. Weil's
keiner braucht.
Nein, warte, nee, auf ein Überraschungspaket. Du konntest für üppigen Rabatt quasi ein Überraschungspaket, wo sie dir nur sagen, dass das PLA ist, also dieses Basiszeugs, was man so üblicherweise verdruckt.
Die keiner braucht.
Und Farben, wo du nicht weißt, was drin ist, genau. Und da war, ja, aber ist okay. Ich meine, ich kann sicherlich auch immer irgendwas in beige drucken.
Ach klar, natürlich.
Probedrucke, also, alles.
Ja, Probedrucke oder halt einfach Dinge, die du irgendwo verbaust.
Beige ist besser als dein Ruf.
Besonders als Hose und als Jacke.
Genau. So als immer noch nicht.
Boah, ich hatte meine Diplomprüfungshose, ich hatte ja zu jeder Diplom- und Vordiplomsprüfung, hatte ich immer dieselbe Hose an. Und das war eine beige Korthose von meinem Vater aus den 70ern. Also sie war original aus den 70ern. Aber hat mir meistens Glück gebracht in den Vordiplomsprüfungen und Diplomsprüfungen.
Das ist gut, die hätte ich mir also auch mal ausleihen können. Dann hätte ich mein Studium ein halbes Jahr oder ein Jahr früher abschließen können. Naja.
Ja.
Ja, jedenfalls.
Gut, die hätte ich heute wahrscheinlich noch an, weil ich mich da einmal hätte reinnageln müssen und dann. Egal,
wo Bob. Hab ich die eigentlich? Ich muss morgen mal gucken, wo ich die hab.
Ja. Falls nochmal eine Prüfung kommt.
Was hast du in beige gedruckt?
Hier beim Jan.
Die beige Rolle ist tatsächlich noch eingeschweißt, die habe ich noch nicht aufgemacht.
Oh, ich habe jetzt, hab jetzt Wolle verstanden. Entschuldigung.
Ich habe jetzt angefangen halt erstmal so mit Spielzeug für die Kinder. Also ich habe angefangen Brio-Schienen, die man so nicht kaufen kann, zu drucken. Also so flexible Brio-Schienen. Dann Adapter zwischen Brio-Eisenbahn und Duplo-Steinen. Diese Adapter so in der Art und Weise gibt es natürlich auch nicht zu kaufen in dem Sinne, weil diese beiden Firmen ja scheinbar nicht, also könnten sie wahrscheinlich, wenn sie wollten, aber gibt es glaube ich nicht so, weil es da kein Crossover sozusagen gibt. Kannst du dir dann drucken, dann können die Kinder mit dem üppigen Vorrat an Klemmbausteinen der Duplo-Größe und der Brio-Eisenbahn irgendwie die als Brückenpfeiler benutzen und dann Zeug bauen damit. Und ja, was habe ich noch gedruckt? Für diese hier auch vor vielen, vielen Folgen mal erwähnte Hubelino-Kugelbahn gibt es auch ganz viele Models online runterzuladen, so von Trichtern und Kurvenarten, die es von Hubelino so auch nicht zu kaufen gibt. Bis hin zu auch flexiblen Dingern, also flexiblen Läufen für die Kugel, so die du so ein bisschen um die Ecke biegen kannst oder so. Wenn du vielleicht zwei Türme baust nebeneinander, wo die Kugel dann von dem einen Turm zum anderen rüber soll, das muss so ein bisschen flexibel sein, damit es nicht andauernd auseinanderbricht. Gibt sowas. Es gibt ganz viele, ich weiß nicht, Stefan, du hast bestimmt auch 1000 Spielzeugideen, die ich noch gar nicht entdeckt habe. Man findet dann so eins nach dem anderen, wo man denkt, oh ja, das könnte ich auch noch machen, das könnte ich auch noch machen.
Ja, absolut.
Dann habe ich diese Kraken gedruckt, die tatsächlich bei den Kindern jetzt schon für mehrere Tage verfangen. Also jetzt, die werden jeden Morgen aus dem Bett mit an den Frühstückstisch und dann werden sie da neben den Teller gesetzt und so. Und am Anfang dachte ich, naja, das wird so nach einem Tag, wird das abflauen. Aber diese Kraken sind jetzt das schon seit 4-5 Tagen.
Gut, dieses Ding.
Ja, ist wirklich krass. Und dann habe ich tatsächlich was es auch überhaupt nicht zu kaufen gibt, jetzt entdeckt. Gerade bin ich gerade reingefallen in dieses ganze Monument Valley-Thema. Dieses Spiel lieben ja meine Kinder und ich selber auch.
Ja, meine auch.
Und ja. Ist ja auch super. Da gibt es zum Beispiel diesen Crowman und dann, also diese Krähe, die da ja in den späteren Leveln immer so lustig in der Gegend rumsitzt.
Der sitzt hier gerade auch jetzt neben mir. Ich habe ihn mittlerweile auch gedruckt.
Neben mir, weil der ist einfach auch ein fantastisches Modell. Und die Prinzessin und die Tochter von der Prinzessin gibt's natürlich auch. Die habe ich noch nicht komplett gedruckt, weil da für die Models, die ich jetzt gefunden habe, die sind mehrfarbig und da fehlte mir eine Farbe, die ist natürlich jetzt gerade schon bestellt und auf dem Weg hierher. Und dann natürlich dieser Totem, dieser große Gelbe, den meine Kinder Taxi getauft haben, weil man da sich mit draufstellen und rumschieben kann. Und wie von einem Taxi mitgenommen werden kann. Und er ist gelb, also haben sie ihn Taxi genannt. Und den werde ich in relativ groß drucken. Da habe ich heute angefangen, ganz viele von den Teilen zu drucken, die in den Farben sind, die ich schon hier habe. Aber da brauche ich zum Beispiel noch gelb und ein helles Blau und die sind jetzt bestellt. Und dann drucke ich den Rest noch und dann stecke ich den in den Adventskalender rein. Dann gibt's den hier auch. Na, das ist fantastisch. Ich habe mal geguckt, ob es irgendwie so einen Fanshop für Monument Valley gibt, wo man so Zeug hätte original kaufen können und habe tatsächlich nichts gefunden. Also entweder bin ich zu blöd zum Googlen oder es gab ihn vielleicht mal und gibt ihn nicht mehr oder so, aber jedenfalls, wenn du sowas haben willst, dann bleibt dir eigentlich nur 3D-Druck oder Holzschnitzen oder sowas, aber das gibt es einfach so nicht zu kaufen. Und allein dieser Crowman, der ist so niedlich, den habe ich jetzt hier oben auf meinem Bildschirm sitzen. Sitze so oben auf dem Rand vom Display drauf und das ist einfach, das freut mich jedes Mal, wenn ich den angucke.
Ja, ja, der Lutz ist auch sehr begeistert, hat uns auch auf der Rückfahrt doch erzählt, dass man da Monument Valley drucken kann und was man da alles drucken kann und ja. Ja, Monument Valley ist halt einfach gut, das muss man schon sagen. Ist halt auch gut designed. Es ist,
ja.
Deswegen lässt sich
das ja, auch gut vertragen. Ja, und derjenige, der dieses Modell gemacht hat, den sich quasi in dem Spiel anzugucken und sich dann irgendwie hinzusetzen und den quasi in 3D nachzuzeichnen und dann aber auch so nachzuzeichnen, dass du ihn in einem 3D-Drucker, der ja immer irgendwie, du musst ja immer an den Dingen, die du drucken willst, die sollten ja immer irgendwie am besten eine größere, flache Fläche haben, auf der das Modell auf der Druckplatte stehen und auch kleben und festhalten kann. Da gibt es natürlich irgendwie Mittel und Wege, wenn das mal nicht so ist, irgendwie mit Supportstrukturen und so irgendwie dem Ding zu helfen ein bisschen, aber idealerweise haben die immer irgendwo eine größere, flache Seite. Und das Modell ist dann in mehreren Teilen aufgebaut, damit du es auch mehrfarbig drucken kannst, weil der hat ja weiß und schwarz bei sich. Und das ist auch so clever gemacht und so gut konstruiert einfach, dass du druckst es fast komplett ohne Support, außer an den Füßen. Und du kannst es dann einfach zusammenstecken und es hält. Also ich war total begeistert von diesem, von demjenigen, der das gemacht hat.
Ja, und das ist schon ein uraltes Modell, das ist 5 Jahre alt oder so.
Ja, aber ja, Datei ist immer noch online, kann man runterladen, Like dalassen und sich an dem Ding freuen. Das ist einfach cool, diese Webseiten voll von Dingen. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen habe ich einfach für Spaß mal so die Namen von so Haushaltsgeräten eingegeben, um mal zu gucken. Es ist jetzt gerade gar nichts kaputt oder so. Ich brauche in dem Sinne nichts, aber ich wollte mal gucken, was man so online findet. Und habe ich einfach eingegeben Miele. Und dann finde ich so, oh ja, so ein lustiger Halter für das Staubsaugerrohr. Und das ist tatsächlich bei uns nicht kaputt, aber es ist so ein bisschen schwergängig. Und dann habe ich das so angeguckt, habe ich, drucke ich das jetzt einfach und mache das neu? So habe ich dann nicht gemacht, aber es ist erstaunlich, was du alles findest, wenn du einfach mal so Dinge eingibst, meine Dockingstation hier auf dem Tisch habe ich einfach mal eingegeben, nur einfach, weil es in dem Augenblick in meinem Sichtfeld war. Dann habe ich den Namen von dieser Dockingstation eingegeben. Da findest du 10 verschiedene Halter, wie du dir die unter den Schreibtisch montieren kannst oder so, ja, weil Leute das einfach gebraucht haben und dann schon gemacht haben, so Halter oder auch für Stream Deck oder so. Egal, wo du das Ding hinmontieren willst oder irgendwie aufbocken oder an die Tastatur dran oder keine Ahnung, ein Halter, der das irgendwie an deinen Mikrofonständer dran macht. Egal, was du vorhast, irgendjemand hatte diese Idee schon. Mhm. Und das 3D-Modell ist online. Und auch wenn man es irgendwie noch verändern will, sich jetzt dann so mit CAD-Software so ein bisschen warm zu machen, ist eine schöne Fingerübung, weil ich bisher mit CAD-Software noch nicht so viel zu tun hatte. Du hast ja irgendwie Fusion, ne? Hast du da reingestürzt, oder?
Ja.
Wie war da deine Lernkurve? Wie hast du das gemacht?
YouTube-Videos und dann halt irgendwelche Sachen, also wo ich gedacht habe, oh, jetzt brauchst du sowas und dann halt auf YouTube gesucht, wie ich sowas mache und dann habe ich da so ein, zwei Kanäle gefunden, die mir gut gefallen haben und habe dann einfach mehr Videos von dem geguckt und habe dann einfach da dann die Sachen weiter nachgebaut, irgendwie geguckt, dass der so ein Grundlagen Erklärsachen. Und im Endeffekt ist ja immer das Gleiche. Du musst irgendwie eine Skizze machen und dann extrudieren und dann musst du das abschneiden, dann musst du die Kanten abrunden und dann hast du es ja schon.
Ja, genau. Ja, das wusste ich vorher alles nicht. Ich habe es genauso gemacht wie du. Ich bin jetzt nicht mit Fusion losgestartet, sondern mit Onshape. Das findet alles im Browser statt. Und da habe ich so ein Onshape-Tutorial geguckt, da war der Drucker noch gar nicht da, habe ich schon mal so angefangen quasi sicher, zu lernen.
Sicher,
muss man ja schon mal können. Die Zeit nutzen, bis der kommt. Ich glaube, Bamboo Lab war auch relativ von seiner eigenen Rabattaktion, die sie ja auch, glaube ich, ganz gut beworben gekriegt haben, ein bisschen überfordert, weil der Drucker kam zwar noch einigermaßen flink, aber die anderen Sachen, die ich noch mit derselben Bestellung mitbestellt hatte, die haben dann 2 Wochen gedauert oder so, bis die da waren. Also die letzten Sachen sind irgendwie, ich glaube, vor 3 Tagen oder so gekommen. Und ja, da war also Zeit dazwischen, sich mit CAD-Software zu befassen. Und dann sagte das war dann der nächste fatale Punkt für das Shopping, sagte der eine Typ in diesem Tutorial, dass er die Sachen in seinem CAD-Software nicht mit dem, also dass man das mit der Maus dann so drehen kann, wenn du das so anfasst, aber er hätte ja diese Space-Maus und dann das schoss so durch mein Hirn, sagte so,
Space-Maus,
die wollte ich eh schon immer kaufen für Google Earth.
Hab ich noch es nie redet gehört.
Ja der Pritlov ständig, dass die Space-Maus der beste Google Earth-Eingabegerät aller Zeiten wäre. Und jetzt habe ich ja, dafür hatte ich schon immer gedacht, so die kleine Space Maus, nicht die große. Es gibt ja die große mit den 20.000 Tasten nebendran, ja sogar ein Display oder so. Das fand ich immer übertrieben. Und ich meine, so ein 3D-Designer werde ich auch in meinem Leben nicht mehr. Aber es gibt ja noch die kleine.
Was ist denn die Space Maus? Erklär mal, wie sieht denn das aus?
Eine Space Maus ist also auf ganz banaler Ebene erstmal einfach ein Eingabegerät. Du steckst es per USB an deinen Rechner dran. Und eine normale Maus ist ja nur 2D oder wenn du so willst, mit dem Mausrad hat sie noch eine dritte Dimension, aber du kannst ja dann bei einer Maus nicht irgendwie den Cursor zu dir ranziehen oder von dir wegdrücken. Ja, und du kannst auch nicht unterscheiden zwischen nach rechts gehen oder sich nach rechts drehen. Das sind ja 2 unterschiedliche Sachen, die was mit rechts zu tun haben, aber das kriegst du ja mit einer Maus nicht abgebildet. Und die Space Maus ist im Wesentlichen erstmal einfach nur ein Knubbel. Der unten ist eine sehr, sehr schwere Baseplate dran. Also das Ding ist echt schwer. Da muss irgendwie Blei oder irgendwas drin sein. Wenn du die hochhebst gegen eine normale Maus, die ja fast nichts wiegt, die Space Maus steht richtig fett solide auf deinem Tisch und ist wirklich unangenehm schwer, wenn man sie hochhebt für ihre Größe. Und oben ist dann ein großer, runder Knubbel dran, der im ersten Mal so aussieht wie so ein Jogdial von so einem Video-Editor-Ding. Aber das Ding kann man nicht drehen. Also das kann man nur so in Richtungen biegen, aber du kannst es so ganz leicht nach rechts kippen, aber du kannst es auch, ohne es zu kippen, nach rechts schieben, aber eben nur so 1-2 Millimeterchen, also so ein ganz kleines bisschen aus der Mitte rausdrücken quasi, und immer wenn du es loslässt, springt es immer wieder zur Mitte zurück, also du kannst es so mit so ein bisschen Druck von einem Finger, auch ganz locker eigentlich, so ein bisschen aus der Mittellage rauspressen, und zwar entweder kippen oder seitlich verschieben, oder eben nach vorne oder nach hinten, auch nach vorne und hinten kippen und eben auch reindrücken nach unten Richtung Tischplatte oder nach oben von der Tischplatte weg so ein bisschen ziehen, weil der Knubbel ist an der Seite so ein bisschen, was ist es, konkav, genau, sodass du da, wenn du die Finger rechts und links dran legst, auch in der Lage bist, das Ding hochzuziehen. Und damit bist du halt in der Lage, in allen Raumrichtungen sozusagen diese Unterscheidung zu machen, die eine normale Maus nicht kann. Nicht nur nach rechts gehen, sondern auch nach rechts drehen und auch hoch und runter und vor, zurück. Alle Bewegungen, die du so brauchst, um dich im dreidimensionalen Raum zu orientieren. Und das kannst du dann natürlich auf sowas wie Google Earth anwenden, quasi, und einfach durch Google Earth fliegen und das Ding benutzen, um deine Sicht zu steuern, was einem ja mit der Maus auch immer irgendwie, das geht schon, aber das ist nie so richtig geil, und so ein sturzflugartiger Anflug auf dein Haus, der gelingt dir mit der Maus eher mal nicht, mit der Space Maus geht das, da kannst du wirklich wie so ein Adler über Sulzbach am Main segeln und dann so stylomäßig, kamerafahrtartig um dein Haus rumschweben, und also damit macht Google Earth einfach nochmal gleich viel mehr Spaß. Aber eben auch, wenn du eine CAD-Software benutzen möchtest, und dafür ist das Ding eigentlich gebaut, also das ist von der Firma 3D-Konnexion, glaube ich, gedacht für Leute, die CAD-Software bedienen. Und deshalb wird das auch von diesen ganzen CAD-Dingern unterstützt. Gibt es ein Browser-Plugin, dann funktioniert es auch mit Onshape, funktioniert mit Fusion, funktioniert mit all diesen Dingern. Und dann kannst du halt dein Modell vor dir oder diese Dreidimensionalität von dem Ding, was du da baust, was man ja öfter mal, da musst du es von der Seite angucken, dann musst du wieder von unten angucken, dann musst du wieder einmal durch das Loch durchgucken, ob das da irgendwie, und dann, also je nachdem, was du da gerade baust oder designst, willst du das ja dauernd drehen und machen und tun. Und das funktioniert mit der Maus auch. Aber wie gesagt, die Basisvariante kostet 150 Euro ungefähr. Ist natürlich viel Geld. Eine gute Maus kostet die Hälfte, sag ich mal. Ist das nochmal das Doppelte. Aber ich wollte sie eh schon immer kaufen. Jetzt habe ich zwei Anwendungsfälle und dann ist sie halt fällig gewesen. Und es hatte ein bisschen Lernkurve. Also ich hatte mir das einfacher vorgestellt. Am Anfang habe ich mich, glaube ich, ziemlich dumm angestellt. Es gibt auch so, wahrscheinlich, weil das allen Leuten so geht, bringt der Treiber extra so ein Trainingsmodul mit. Da zeigt es dir dann irgendwie so eine Teekanne. Und dann sagt es halt erstmal, alle anderen Achsen sind jetzt gelockt, du sollst diese Teekanne jetzt erstmal nur rechts, links verschieben. Und du kannst halt, egal welche anderen Bewegungen du noch überlagerst, hört quasi nur auf rechts, links verschieben. Und dann schiebt die sich rechts, links. Und dann dachte, oh, das geht ja smooth und so.
Jetzt mache ich mir die Achsen auf.
Genau, und dann macht er die nächste Achse an die anderen aber wieder zu. Dann hast du halt nur hoch, runter oder nah ran, weg, ran und weg oder hoch und runter oder drehen oder was auch immer. Und dann im letzten Step macht er dir alle Achsen auf. Und dann hast du diese Kanne in der Hand und hui, weg ist sie, verdammte Scheiße, ich bin völlig verblödet und kann hier gar nichts machen. Und dann macht er wie so ein Spiel daraus und ist so ein Umriss quasi in der dreidimensionalen Welt und du hast diese Kanne in der Hand und sollst sie quasi in diesen Umriss einpassen. Also sollst sie so reindrehen, dass sie genau da so sitzt, wie dieser Umriss in der Welt sitzt. Und dann übst du das ein bisschen und dann wird es schon ein bisschen ruhiger. Und dann habe ich zuerst Google Earth auf einem Windows-Rechner aufgemacht und da, keine Ahnung, da ist entweder der Treiber irgendwie kaputt oder irgendwas, also das hat überhaupt nicht zusammen funktioniert und dann war das sehr, sehr enttäuschend in Google Earth und ich war schon fast so, dass ich dachte, scheiße, wenn das so bekloppt ist, dann schicke ich das Ding zurück, das macht überhaupt keinen Spaß. Und dann habe ich es aber irgendwann einmal an den Mac angesteckt und habe es da probiert und da ist es komplett anders. Also da, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie in Windows mit den Einstellungen noch irgendwas machen kann, ist aber auch im Endeffekt irrelevant, weil ich sowieso mehr Mac benutzen werde. Es war da nur zufällig gerade in dem Augenblick an dem Windows-Rechner dran. Und dann ist es richtig toll. Also dann macht auch Google Earth einfach wieder richtig viel Spaß. Und in der CAD-Software werde ich jetzt so langsam warm mit. Also man merkt, so von Einsatz zu Einsatz kommt so ein bisschen das Gefühl dafür, wie das, also klar, wenn du da jetzt Leuten zuguckst, die das schon immer machen, dann die können das nochmal ganz anders, aber man merkt, dass da so eine Lernkurve ist und dass ich jetzt langsam warm werde mit diesem Ding. Schöne Spielerei. Jetzt muss ich nur noch was finden, was ich demnächst mal designen muss wieder. Weil meistens, die meisten Models lädt man ja wirklich einfach runter und druckt dann.
Es gibt einfach so viel, was da schon da ist. Das ist einfach zu gut.
Ja, aber die Folgekosten von so einem 3D-Drucker, das ist ja schon, also was man so alles bestellt. Dann hier noch eine Zange und dann noch eine Flasche Isopropanol und dann noch ein paar Schrauben und ein paar Magneten und noch hier so ein Knipsding und noch dies und das und jenes. Man bestellt ja toten Teufel. Ja, oder nicht?
Ja.
Also vor allen Dingen Filament da.
Filament Rollen. Natürlich, das habe ich auch
einiges gekauft. Wie viele Rollen hast du aktuell da? Inklusive derer, die im Zulauf sind?
16, würde ich sagen.
Okay. Ich habe schon, wenn ich die ich bestellt habe, dazu zähle, habe ich 15. Ja, schnell aufgeholt.
Ja, aber das ist halt auch einfach so mal eine gewisse Sammlung, Farbensammlung. Ah nee, ich habe noch ein paar, die habe ich noch nicht aufgemacht. Irgendwie ein TPU, wo ich mich noch nicht dran getraut habe. Und der Satz schwarz. Ich habe jetzt nochmal schwarz bestellt. Schwarz kann man einfach nicht TPU? Genug. Das ist so ein biegsames Filament.
Das, wenn du das gedruckt hast, dann so die Videos, die ich gesehen habe, das scheint fast so, als ob das Objekt hinterher sich so verhält, als wäre es aus Silikon fast. Vielleicht nicht ganz so beweglich, aber
es gibt halt unterschiedliche Steifheitsgrade von Filament. Also manche, die gerade so ein bisschen zerdrücken und manche, die kannst du halt komplett klein matschen.
Die Frage ist auch, ob du sie auf links ziehen kannst, ohne dass sie reißen. Das würde mich interessieren. Weil dann wird es für meine Frau interessant, die hat ja gerade angefangen mit so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so ein
da hat sie so Silikonformen quasi und dann gießt sie da so verschiedenste komische
Kalksache, gell?
Kalkdinger irgendwas rein und dann härtet das aus. Und wenn es ausgehärtet ist, dann hat es halt die Form von, also die Negativform von dem, was du da vorher als Silikonform hattest. Und als sie dann die gehört hat, dass man...
kaufen, oder?
Genau, die muss man kaufen oder man kann halt irgendwelche Sachen zweckentfremden, die man schon hat in Silikon. Also wenn du irgendwie eine schöne Backform hast oder so in Silikon und denkst dir, das könnte ich auch mal als Objekt gebrauchen, warum auch immer, wenn das vielleicht irgendwie so eine Form hat, dann könntest du das auch benutzen. Aber ansonsten kriegst du die zu kaufen, genau. Und du kannst halt aber so, wenn du mehrere von diesen Kalkdingern ineinander gießt, dann ergibt das halt, oder wenn du da drin rumrührst noch, dann ergibt es so Farbverläufe und so Marmorierungen und sowas. Und du kannst da Glitzer mit einarbeiten oder irgendwie Goldflocken oder dann hat es halt so Oberflächen, die echt tatsächlich sehr, sehr hübsch aussehen.
Ja, sehr hübsch, und haben wir auch auf dem Tisch stehen bei uns und jeden Tag im Gebrauch. Ja, siehst du. Ihr habt uns da ja ein schwarz-pinkes mitgebracht, ein Kerzenhalter. Und genau. Seitdem haben wir tatsächlich jeden Abend jetzt eine Kerze an. Also,
oh, das ist aber schade.
Bisher auch nicht.
Hm. Es sind halt so wie nennt man die Dinger, die so rumstehen? So Hinstellchen. Und die sind an sich ja immer schnell im Überfluss dann, aber okay, meine Frau hat da jetzt Spaß dran und hat dann halt gehört, dass man...
Das ist genau richtig.
Ja, genau, eins ist okay, aber wenn man dann 20 hat, ist vielleicht irgendwie blöd. Aber als sie erfahren hat, dass man quasi auch so bewegliche Dinge wie aus TPU drucken kann, dann wollte sie gleich wissen, so ist, kann man denn das auf links ziehen? Weil wenn man das nicht auf links ziehen kann, dann kriegst du dieses knüppelharte, also wie ein Stein ausgehärtete Kalkzeug da natürlich nicht raus. Deshalb, ich habe mich auch noch nicht, ich habe noch kein TPU bestellt, aber das steht sicherlich irgendwann mal auf dem Testprogramm.
Mhm. Ich habe euch gerade auch noch was geschickt. Es gibt jeden Quatsch. Es gibt wirklich jeden Quatsch.
Was hast du denn? Das musst du erklären, was. Ein Kamm für glatzköpfige Männer.
Genau.
Was soll denn das? Verstehe ich nicht.
Ist ein Scherz. Ist einfach ein Kamm, der keine Borsten hat.
Genau.
Ist einfach kannst nur. Du den einfach so auf den Kopf halten und der hat keine Borsten, weil du hast ja auch keine Haare und dann, wenn du einfach diese Bewegung
Witz, oder was?
In deinem Leben noch haben möchtest.
No hair needed. Sehr gut. Was für ein Unsinn.
Das ist halt Plastikverschwendung. Das ist.
Das ist ja auch der Kommentar meiner Frau, gell? So, weil der Lutz das auch meinte. Wir brauchen auch so einen 3D-Drucker.
Wie viel kostet der denn? Kann ich mir den kaufen?
Kann er leider, ja. Ich weiß jetzt, wohin ich mein Geld investieren kann. Und ich sag, das ist nicht investieren. Investieren würde bedeuten, dass man da irgendwann mehr Geld rausbekommt. Und die Theresa gleich, nein, wir brauchen kein Produkt, was Plastikmüll produziert.
Ja, das war auch.
Bob, das hat deine Frau doch auch vor.
Das hat noch meine Frau auch die ganze Zeit gesagt. Ja, genau. Und sie ist da immer auch noch ein bisschen skeptisch, aber ja, als sie jetzt dann gesehen hat, wie die Kinder mit den Eisenbahndingern da abgegangen sind.
Hat schon Spielwert,
und
keine Frage.
Genau, und ob du jetzt halt Lego-Steine kaufst, die irgendwie
ja, klar.
einfach auch ABS-Plastik sind, oder ob ich sie aus PLA selber drucke, das ist für die Umwelt wahrscheinlich im Endeffekt dasselbe, beziehungsweise, weiß ich nicht, PLA vielleicht sogar noch ein bisschen umweltfreundlicher als ABS, weil da kommen zumindest keine giftigen Gase raus und es muss nicht zwingend aus Erdöl sein. PLA gibt es auch aus nachwachsenden Rohstoffen.
Ja, ja,
kommt aber drauf an, welches PLA
welche. Meine Frau Tamara, die ist da anders drauf.
Ja, ja. Also du kannst auch, wie gesagt, aus nachwachsenden Rohstoffen drucken, das geht. Nicht jedes Filament, was du bestellst, ist zwangsläufig umweltfreundlich oder irgendwie nachwachsend, aber das gibt es. Da musst du vielleicht einen Euro mehr investieren, aber wenn quasi das Erdölplastik dein Problem ist, dann lässt sich das beheben. Du kannst auch 3D drucken ohne Erdöl, aus Erdöl basiert.
Ich meine, wirklich, wirklich geil wäre es halt, wenn man das Zeug wieder recyceln könnte, gell? Also wenn man das hinten einfach
in die Maschine wieder reinschmeißt.
In die Maschine wieder reingibt, ja, keine Ahnung, zerbricht, auf eine bestimmte Korngröße bringt und dann hinten in die Maschine rein, dann wird's geschmolzen und kommt vorne wieder als Filamentfaden raus, der was trocken kann. Das wäre halt schon geil.
Diese Projekte gibt es, Leute haben sowas gebaut, da gibt's YouTube-Kanäle, die Filament-Recycling machen, nicht so sehr, dass sie jetzt ihre Modelle, die sie gedruckt haben, wieder schreddern, sondern aber dass sie den Ausschuss.
So, genau. So ein Probedruck die, und genau. Hat funktioniert, komm, mach mal wieder
Probedruck zusammen, und wenn du dieses Farbwechselsystem massiv einsetzt, dann produzieren, je nachdem, wie viele bei jedem Farbwechsel muss der Drucker einmal so ein paar Millimeterchen von dem Zeug quasi schmelzen, um die Düse quasi von der alten Farbe zu befreien, damit er mit der neuen Farbe weiterdrucken kann, wenn du jetzt nicht einen ganz, ganz teuren Drucker mit mehreren Druckköpfen hast, dann produziert man, je nachdem, wie ungeschickt man das macht oder wie sehr vielfarbig die Modelle sind, gegebenenfalls größere Mengen von diesen kleinen Würstchen, die er da immer ausspuckt. Da sind Leute dann auf die Idee gekommen, was, wenn man die wieder einschmelzen könnte, dann könnte man die dem Zyklus wieder zufügen und dann musst du die halt A, farbsortieren, sonst druckst du danach nur noch braun, was ja, aber auch okay
halt,
wäre.
Muss halt ein Schwarz dazugeben. Wenn es eh nur deine Testdrucke sind, ist es halt auch dann
genau, ja, egal. Genau, und dann schreddern, Korngröße bringen und dann irgendwie wieder als Filament so machen, dass du das wieder dem Extruder zuführen kannst. Ist aber auch ein größeres Projekt. Also der eine Typ, den YouTube-Kanal, den ich da gesehen habe, der hat da erstmal so Maschinen bestellt und irgendwie so schweres Eisengerät an den Start gebracht, um so einen Schredder quasi zu bauen, der das auch wirklich klein
kriegt. Ja gut, aber das ist dann die nächste Iteration von diesem Produkt, gell? Das dauert dann vielleicht noch 5 Jahre oder 10 Jahre von mir aus.
Ja.
Aber das ist dann schon noch ein Argument, gell?
Ist halt die Frage, weißt du, wenn du da
ob der Markt wirklich so.
Also keine Ahnung, ich drucke jetzt seit dem Jahr, ich habe vielleicht 500 Gramm Müll gedruckt. Das ist halt auch gefühlt zu wenig.
Ja, stimmt.
Also die Energie, die man da aufwenden muss, da ist halt irgendwann so.
Ja, das, also genau. Also ich versuche mich irgendwie zurückzuhalten, so mit, vielleicht ist das auch übertrieben, aber das ist irgendwie so in mir drin. Dass ich irgendwie denke, nee, wenn das ohne Support geht, dann drucke ich das ohne Support, weil es ja Müll, den ich wegschmeißen muss. Und wenn ich das irgendwie so hinkriegen kann, dass ich da mit weniger Farbwechseln auskomme, dann drucke ich das so, dass möglichst wenig Farbwechsel macht, damit es nicht so viel Filament verschwendet. Weiß nicht, so, vielleicht bin das nur ich, aber ich versuche das zu minimieren. Dass
ja, du musst das Filament ja auch, also jetzt ganz egoistisch, du musst es halt auch kaufen.
Ja, genau.
Also es ist halt auch genau. Schon irgendwie nicht so optimal.
Ja, ich hatte heute mal irgendwie einen Fehldruck, aber zum Glück
der wog
wahrscheinlich nicht mal ein halbes Gramm. Den habe ich relativ schnell bemerkt, dass er da Käse macht und habe ihn abgebrochen direkt so beim zweiten Layer oder so und der war auch nicht groß.
Ja,
genau, da kann auch mehr schief gehen. Also wenn du da so einen 8-Stunden-Druck anstellst und gehst schlafen und dann stellst du fest, dass der nach einer Stunde angefangen hat, nur noch einen riesigen Haufen auf dein Druckbett zu kotzen. Dann kommst du nächsten Morgen, hast du so einen Turm von Matsch irgendwie dran geschmolzen.
Ärgerlich.
Ja.
Das ist halt der Vorteil an dem Größeren, den ich habe. Der guckt sich das an und sagt so, da stimmt irgendwas nicht. Guck dir das bitte selber mal an und sag, ob ich weiter drucken soll.
Der bricht dann einfach ab, ja?
Okay.
Nee, der bricht nicht ab, der macht Pause.
Ja, Pause, okay, ja, genau.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich natürlich schön, ja, das kann meiner nicht.
Hast du schon die Batterie-Wasserkisten gedruckt?
Die habe ich gesehen, ja, nee, habe ich noch nicht gedruckt.
Was soll das sein?
Wie diese Wasserkästen, diese 12er Wasserkisten, die man so kauft, aber innen sind halt Auslässe für Batterien und dann halt in so kleinen und die sind halt stapelbar und dann für Double A und Triple A und für alles Mögliche und ja, ist auch sehr lustig.
Und die müssen jetzt unten noch Gridfinity-Anschluss haben, weil Gridfinity habe ich natürlich schon entdeckt und eine Schublade voll gemacht.
Ja, das
ist einfach das gut. Ist so ein Ordnungssystem, was sich einer der YouTuber ausgedacht hat, wo du quasi so ein Grid halt, also so ein Gittermuster hast, was du beliebig.
Das habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt, dass zufällig 42 mal 42 Zentimeter ist.
So ein Millimeter.
So ein Nerd.
Genau.
Ja, aber der lebt in Amerika, also der kommt normalerweise von diesem komischen Wertesystem, aber weiß, dass Millimeter vielleicht doch sinnvoller ist.
Das ist gut, ja.
Ganz überraschend.
Naja, jedenfalls hat er das sich erdacht und hat dann ganz viele kleine Kästchen designt und hat die aber die ganzen Designs Open Source gestellt und das hat dazu geführt, dass sich irgendwie so eine ganze Community da drauf geworfen hat und jetzt kannst du halt für so ziemlich jeden Käse das passende kleine Gridfinity-Schächtelchen finden, was halt unten auf dieses Gittersystem sich draufstellen und einrasten lässt.
Ja, der eine hat es doch auch für seine Küchenschublade gebaut. Also, ja. Dass du dann halt so Inlays hast für deine Gabeln und Messer und allen Kram. Das ist so gut.
Genau. Und das Tolle ist halt dadurch, dass es das auf diesem Gitterraster einhakt, sind dann alle, die quasi Gridfinity Dinge designen, weißt du halt, okay, die lassen sich in meine Schubladen stellen und passen in dieses Raster. Ich muss halt nur gucken, das ist 4x6 Elemente groß. Wenn ich noch ein 4x6 frei habe in meiner Schublade, dann weiß ich, das wird da reinpassen. Und zum anderen lassen sie sich stapeln und also wenn das höher ist als, oder wenn du deine Schublade höher ist als dieses Element, dann kannst du vielleicht noch Dinge obendrauf, noch eine zweite Ebene drauf basteln für die Sachen, die man seltener braucht, unten rein und so. Und das ist irgendwie so ein cooles System. Leute machen damit halt Ordnung in ihren Schubladen, im Arbeitszimmer oder in der Werkstatt oder wo auch immer, oder in der Küche eben. Und ich habe mir jetzt einfach mal, das war so auch eins meiner ersten Projekte, habe ich einfach die Schublade an so einem Rollcontainer hier aufgezogen und da war halt einfach Krusch drin, einfach irgendwelche Käse, der da drin gelagert war, von Tesa-Filmrollen und Tintenpatronen und Reißzwecken und all dieser ganze Käse, einfach alles wahllos reingeschmissen, war einfach voll die Schublade mit Geraffel. Und dann habe ich die so genommen, habe sie einmal durchsortiert, habe alles weggeschmissen, was dann nicht mehr, was wirklich nicht mehr gebraucht wird. Und der Rest, der übrig geblieben ist, habe ich dann so geguckt, was bräuchtest du für eine Box, was bräuchtest du für eine Box, was bräuchtest du für eine Box. Dann habe ich die ganzen Boxen gedruckt, habe das Gitter gedruckt, habe die Schublade voll gemacht. Und als alles wieder drin war, was vorher drin war und noch relevant, ich habe gar nicht so viel weggeschmissen, so ein paar von diesen komischen Klebepads, die irgendwie so zusammengebappt waren, dass man sie eh nicht mehr benutzen konnte. Aber ansonsten und ein paar Stifte, die nicht mehr funktioniert haben. Der Rest war dann wieder drin. Aber die Schublade war noch nicht mal halb voll mit Gridfinity-Boxen. Und dann habe ich für den Rest auch noch Gridfinity-Boxen gedruckt, die ich dann mit anderen Sachen aus anderen Schubladen gefüllt habe. Und dann habe ich sie wieder zugeschoben. Und jetzt ist sie ordentlich. Und irgendwie mal sehen, wie lange sie so bleibt. Das Versprechen von diesem System ist natürlich so ein bisschen, wenn jedes Ding seinen Platz hat und der Platz genauso groß ist, dass dieses Ding, was man eben rausgenommen hat, um es zu verwenden, dann wieder genau an diese Stelle passt, dass sich dann eben nicht wieder alle Dinge wahllos miteinander verschränken und irgendwann ein einziger großer Knoten sind. Mal gucken, ob das Versprechen eingelöst bleibt oder ob meine Frau irgendwann sagt, ich finde hier gar nichts mehr, ist alles noch schwarz in der Kiste, was hast du getan?
Kannst du das auch in Farben drucken? Und wenn
ich hätte das auch in Farben, ich hatte zu dem Zeitpunkt nur schwarz, alles andere war im...
Ja, so ein paar Kästchen drucken mal eben nebenher.
Ja, aber die dauern schon ganz schön lange. Wenn du so ein ganzes Brett voll
mit
so Kästchen und selbst wenn du diese Light-Modelle nimmst, die innen drin quasi unten gar nicht diesen richtigen Boden drin haben. Also ich habe neulich irgendwie gedruckt und dann war der da so 6 Stunden mit Kästchen beschäftigt. Also das kann schon so einen ganzen Arbeitstag neben dir herdrucken lassen. Und dann hast du abends deine Kästchen.
Mhm.
Aber ist schon, ich frage mich, was so die nächsten Sachen sein werden, die ich finde, die irgendwie sinnvoll sind, weil ich meine, man will nicht, also ich zumindest für mich, will jetzt nicht irgendwie anfangen, Dinge zu drucken, die einfach nur, weil ich Spaß am Drucken habe, irgendwie dann in der Gegend rumstehen und nutzlos sind. Es muss schon irgendwie entweder ist es Spielzeug für die Kinder, aber das hat natürlich auch irgendwann eine Grenze, wie viel du davon drucken möchtest, wie viel Zeug du die Kinder zuwerfen möchtest. So Hinstelldinger in sehr begrenztem Umfang. Und ja, praktische Dinge für den Haushalt oder wenn mal, ich habe jetzt zum Beispiel fürs Auto, mein Auto hat in der Mittelkonsole so eine wie so ein Rollo, ja, das schiebt man so zu. Und die USB-Ports sind in diesem Fach innen drin, aber der Handyhalter ist natürlich draußen. Und dann kommt dieses Kabel da raus. Und jedes Mal habe ich dieses Rollo gegen dieses Kabel geschoben. Und dann habe ich irgendwie aber mal.
Bob, wie lange wirst du dieses Auto noch fahren?
Dieses Auto jetzt tatsächlich nicht mehr lange, das ist mir auch aufgegangen.
Aber deswegen hast du in PLA gedruckt.
Das war dann
kannst
auch
du drin lassen für den nächsten. Ja, nee, kannst du drin lassen, ja, der nächste nimmt es und dann schmilzt das Ding so mal einfach in die Karre rein.
Ja, das werde ich natürlich rausnehmen müssen, weil ja, du sollst mit PLA nichts fürs Auto drucken, weil das hält so Temperaturen über 60 Grad eigentlich nicht aus. Und das kann ja in so einem kann in so einem Auto ja durchaus schon mal vorkommen im Hochsommer, dass es da mal richtig heiß drin wird. Aber ich werde dieses Auto nur noch bis Februar haben, von daher egal. Aber dieses Teil zu drucken, habe ich dann mal geguckt, wie viel Gramm hat es gewogen, wie viel Aufwand in Kosten hat es gemacht und dieses Teil hat wahrscheinlich irgendwie sowas wie 65 Cent gekostet. Und von daher für 4 Monate kann man schon mal 65 Cent ausgeben. Also finde ich jetzt nicht so verwegen. Und jetzt habe ich dieses Teil da reingesetzt und kann diese Schublade, dieses Rollo einfach bis vorne hin zumachen. Und dann ist da dieses kleine Stück Plastik, was das so begrenzt, und da ist ein kleines Loch drin und da kommt mein USB-Kabel durch und wird nicht mehr abgeschert von diesem Rollo, wenn man das zuknallt nach vorne. Fantastisch. Quality of life. Und so einen kleinen Einsatz für dieses Fach unter dem Rollo, wo so ein bisschen Ordnung in die Ladekarten und in die ganzen anderen Schnubbeligkeiten, in die ganzen Sunnyfair-Bons kommt, habe ich dann auch noch gedruckt. Sehr hübsch. Hätte ich natürlich zugegebenermaßen vielleicht vor 3 Jahren gebraucht, aber
das nächste Auto kommt bestimmt und dann kannst du direkt früh anfangen, dann druckst du ins Bett.
Ja, genau, da geht es dann los. Ja, und dann irgendwie, was ich, Leute drucken Halter fürs Auto hinten für den Kofferraum, wo du dein Ladekabel an der Seite anhängen kannst. Das ist nicht immer irgendwie quasi unter den Dingen, die man so reinstellt, den Kofferraum begraben werden, sondern dass es halt an der Seite hängt, an einem Haken. Und designen da genau für das Auto passend, für diese eine Nische, die das Ding da hat, oder irgendwie so einen Haken für Einkaufstaschen oder so, der da vielleicht schon existiert, irgendwie so den passenden Adapter, dass an diesem Haken dann das ganze Ladekabel hängen kann oder so. Also es gibt viele Dinge, die Leute sich einfallen lassen und die dann online sind. Das ist echt toll.
Ja, das ist echt cool.
Spaß.
Ja, also ein schönes neues Hobby.
Absolut.
Weißt du, was auch ein schönes neues Hobby ist?
Sag an.
Witze erzählen.
Okay, Leute.
Ich bist du bereit, zwei, Christoph? Ne?
Ja, ich bin bereit, klar.
Der Joke der Woche. Okay, Jungs, wie nennt man ein lachendes Motorrad? Keiner?
Nein.
Nee, keine Ahnung. Es
ist eine Yamaha.
Oh Gott. Ich war eher so bei Ducati.
Ja, ist auch nicht schlecht. Hätte. Okay, noch einen hätte ich noch.
Ja, unbedingt.
Also, per Gesetz ist es so, dass man in Schweden, wenn es regnet, wenn es in Schweden regnet, muss man damit Licht fahren. Ja, aber ich wohne ja in Deutschland, woher soll ich denn wissen, wann es in Schweden regnet? Der funktioniert auf Englisch ein bisschen besser. Ich hatte wieder ganz viele, die auf Englisch super gut sind und dann im Deutschen nicht gehen. Der eine ist daran gescheitert, dass im Englischen Panties für Unterhosen, her Panties sind ja ihre Unterhosen, aber im Deutsch, wenn du sagen würdest, also ist es dann Mehrzahl, da wären es dann mehrere Unterhosen. Und deshalb funktionierte der Witz, ich krieg das jetzt nicht mehr ganz rekonstruiert, aber der Witz ist dann, ich dachte, der wäre so perfekt, aber dann ist er kaputt gegangen, weil das in Deutsch so nicht zu übersetzen ist.
Ach so, weil es bei uns Hose kein Mehrzahlwort mehr ist, was es ja früher mal war.
Ja, genau.
Und im Englischen schon. Mhm, okay.
Und dann, ja, sehr schade. Ich muss neue finden.
Okay. Ja, aber das hier, die Übergänge, die schreiben sich ja von alleine. Der Christoph spricht gerade über Wörter, die man so nicht mehr benutzt, und möchte jetzt auch ein untergegangenes Wort verwenden.
Ja, das von letzter Woche.
Zumindest sagen, was von letzter Woche. Ja, natürlich.
Das ist das untergegangene Wort der letzten Woche, aufhüllen. Womit ich gleich das nächste untergangene Wort eingebracht hätte. Nein, ich habe natürlich noch ein anderes eingebracht diese Woche.
Da wäre ich fast drüber
gefallen. Aber letzte Woche.
Das war sehr offensichtlich,
ja. Da wäre ich fast drüber gefallen die Woche.
Letzte Woche haben wir ein Wort benutzt, wo wir uns vorher drüber unterhalten haben, ob wir überhaupt wissen, wie es ausgesprochen wird. Und wir waren uns alle nicht so einig. Oder wir wussten es einfach nicht. Das war das Wort Valet-Rede oder Valet-Rede, ich glaube, es heißt Valet, ich glaube, es ist ein französisches Wort, für Abschiedsrede oder was man so bei einer Beerdigung so, wie nennt man das? Abschiedsrede? Nee, so Nachruf, könnte man sagen.
Ja.
Mittlerweile völlig ungebräuchlich oder ziemlich ungebräuchlich im Deutschen. Also es ist nicht in meinem aktiven Wortschatz, also muss es sehr ungebräuchlich sein. Ja, diese Woche haben wir ein Wort benutzt, was noch ziemlich nah an einem aktiv in unserem Wortschatz gebräuchlichen Wort ist. Ihr werdet es gehört haben, nehme ich an, in unserem Hauptfilm. Und ich komme langsam, das habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, ans Ende dieses Buchs. Wir haben das Buch langsam ziemlich durchgeackert.
Durchgeackert?
mal gucken, wie lange das noch geht. Ich glaube nicht mehr so ganz lang. Also Ich wollte diese Woche habe ich zum Beispiel gedacht, ich könnte das Wort Gag benutzen, was auch so halb in meinem Sprachgebrauch ist. Und ich dachte, okay, es könnte altmodisch genug sein, aber es steht nicht in dem Buch. Also es ist...
Gag für was?
Keine Ahnung. Für so für ein Clown oder ein einen Jecken, sagen die Kölner, glaube ich.
Ein Jecken?
Ein Gag. Aber steht nicht drin. Keine Ahnung. Ja, steht nur eine Auswahl drin. Das halt nicht, dann gilt's nicht.
Ja, dann ist es raus.
Ja, genau. Naja, was schauen wir denn für nächste Woche?
Was schauen wir für nächste Woche? Ach, das bin ich, gell?
Das geht an dich, Stefan.
Ich kann einen Zweitfilm ansagen, den ich für nächste Woche schauen werde.
Oha. Hast du uns den schon gesagt oder kommt jetzt noch einer?
Nee, euch habe ich den schon gesagt. Ach so. Ich sage ihn auch mal an euch da draußen. Ihr habt nämlich nur noch wahrscheinlich 2 Tage Zeit, je nachdem, wie schnell geschnitten wird, 2 bis 3 Tage Zeit, ihn zu schauen. Das ist der Film Fabian mit Tom Schilling. Ich habe schon angefangen und ist sehenswert. Ob er wirklich mir toll passt, weiß ich noch nicht, aber er ist auf jeden Fall ist schon so irgendwie kunstfilmmäßig. Aber macht schon Spaß. Nach einer Erich Kästner Verfilmung. Wir werden nächste Woche drüber sprechen. Mal gucken, wie viele von uns. Wahrscheinlich noch nicht. Aber was ist der Film für nächste Woche?
Wir gehen nächste Woche zu Prime.
Aha. Ach, muss man jetzt wieder Werbung anschauen.
FC Bayern gegen PSG.
Das ist doch schon rum, oder? War das nicht? Das
steht hier bei mir ganz oben zumindest. Ich weiß nicht, wann das passiert.
Was ist denn PSG?
Paris. Paris Saint-Germain.
Ja, also das ist es nicht. Was ist es dann?
Nein, wir schauen auf Empfehlung eines Hörers.
Brothers.
Wir haben nämlich in der letzten Folge einen Kommentar gekriegt von Matthias, der gesagt hat, Empfehlung für die nächste Woche Brothers 2004 auf Prime mit Peter Dinklage und Josh Brolin.
Dinklage, so spricht man das auf.
Ja, das ist mir, als ich es gesprochen habe, ich gedacht, also, und vor allen Dingen Glenn Close, die ich ja schon mal live im Theater gesehen habe. Und er, was ich grandios fand, Matthias sagt vorher, Bob gibt 7,5, ich gebe 7 und der Christoph gibt
6. Moment, muss ich auch schreiben.
Steht bei uns auf der Webseite.
Ja, komm, sag's mir, ich finde doch die Seite nicht.
Bob. Bob gibt 7,5, ich gebe 7 und Christoph gibt 6.
Okay. Dann können wir das ja nächste Woche abgleichen.
Ich glaube nicht so viel.
Das erklärt auch, wieso jetzt.
Die KI sagt 5,3 für Christoph und mich und der Bob 5,6. Aber wie gesagt, die ist kaputt, vielleicht repariere ich die bis nächste Woche noch. Mal gucken.
Okay. Ich habe nur dauernd jetzt in allen möglichen Podcasts von so amerikanischen Late-Night-Talkern oder auch bei Conan in der Sendung, also in dem Podcast, der hat ja kein Fernsehding mehr, ist überall Josh Brolin in letzter Zeit immer aufgetaucht. Jetzt erklärt das hier vielleicht, dass du gar nicht so recht mitbekommen, warum der da überall war.
Das ist doch Thanos, oder? Josh Brolin, oder? Oder verwechsel ich den?
Könnte sein, weiß ich nicht.
Oder bei IMDb nur 5,4, das wird übel.
Wir haben noch ein zweites Problem jetzt mit diesem Vorhersagetool. Wir haben nämlich vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so schon mal einen Film, Brothers, gesehen. Da habe ich 10 Punkte gegeben.
What?
Ah, und die KI sagt dann, Filme, die Brothers heißen, kriegen bei dir Plus, weil die halt so heißen.
Wenn der verwirrt sind, nee, das ist hier Brothers, 10 Punkte.
War das diese alberne Komödie mit hier mit diesen albernen, diesen üblichen albernen, diesen extrem albernen? Diese, die man so kennt.
Das ist nicht ganz, denn,
verdammt.
Nicht ganz so präzise.
Der mit den Locken und der andere, wo die dann als Erwachsene in so einem Stockwerkbett schlafen, weil ihre Eltern geheiratet haben oder so. Ist das das?
Step Brothers.
Ach, das ist Step Brothers. Nee,
Brothers ist mit Jake Gyllenhaal und Natalie Portman und Tobey Maguire. Ja, aber ich weiß da auch nichts mehr drüber.
Gott, kann ich mich überhaupt
erinnern? Ach, doch, irgendwie zwei Brüder. Der eine ist irgendwie in Afghanistan, wird abgeschossen und der andere macht sich dann an die Frau ran und dann kommt er zurück, nachdem er gefoltert wurde und irgendwie sowas.
Doch, ich erinnere mich. Ja, hätte ich nie gewusst, dass der Brothers hieß. Okay, aber ja, ich erinnere mich
an das. Das kann aber auch Das ist ein Fehler in deinem Scan, Stefan. Guck dir mal den Artikel dazu an. Du hast bei Brothers überhaupt keine Punkte vergeben. Claudia und Martin haben ihm 7 Punkte gegeben und im selben, in derselben Sendung wurde Black Swan
Black besprochen. Swan.
Und da hast du 10 Punkte gegeben. Das hat deine Kritik falsch reingelutscht.
Ah, siehst du mal.
Ja, den Fehler hatte ich nämlich in meinem Scan-Tool auch. Der hat denselben Fehler gemacht. Das kam mir nämlich eben alles zu bekannt vor, als du das mit 10 Punkten und Brothers gesagt hast. Ich glaube, so einen Bug hatte ich auch. Das kam mir alles irgendwie bekannt vor. Ich musste es nur gerade nachgucken.
Das Spannende ist, Brothers und 10 habe ich aber entdeckt, weil ich hier in unser Google-Doc reingeguckt habe, wo du deine Auswertung reingeguckt
hast. Ja, das sind wahrscheinlich die alten noch.
Das ist die Vorab-Version.
Genau.
Ja, siehst du mal.
Dann ich hoffe, ich habe es auf der Seite nicht mehr, auf der Sneakpot-Seite. Habe ich die ja veröffentlicht in den...
Echt?
Ja, unter Team sind die drin mittlerweile. Und ich hoffe, dass ich da die Dings gefixt hatte. Ja, doch, da steht bei dir Black Swan oben mit 10 Punkten und nicht mehr Brothers.
Das ist doch schon mal was.
Das ist schon mal nicht schlecht, ja.
Ah, das ist von dem gleichen Regisseur wie Palm Springs. Den mochte ich sehr.
Ja.
Mal gucken. Aber die IMDb-Wertung ist halt schon heftig schlecht, also... Ach nee, Moment, das sind 5,4 von 5. Oder nee, geht's ja? Was? Oder?
Nein, IMDb ist von 10.
5,4 von 10.
Und was sind diese 4 von 5 Sterne? Von was ist das?
Das ist von Amazon
Prime-Bewertung oder so?
Ja, das ist die Amazon Prime-Bewertung. Okay. Die ist besser, das sind dann 8.
Da haben auch 50 Leute teilgenommen.
Ja, aber 45% haben 5 Sterne vergeben, also von daher.
Bei der IMDb haben immerhin 10.000 bewertet, naja.
Hm. Okay.
Ja.
Wir werden uns selber ein Bild machen müssen,
fürchte. Ich fürchte, es ist AC/DC dabei und es geht so ähnlich in die Richtung wie den letzten, den ich vorgeschlagen habe. Und ich denke, Christoph wird ihn dann doppelt hassen, weil es gefühlt wie das gleiche ist.
Hä, was war? Ach so, oh, wieder so ein Knallbumm-Dings ohne Sinn.
Ja, ich fürchte ein bisschen.
Also bei Letterboxd kommt er auch nicht so richtig gut weg. Ist schon eher so unterhalb der Mitte.
Und hier Content Rating, Sex and Nudity mild. Das ist ja auch nichts für dich.
Nee, viel zu wenig.
Ja. Nee, was hatten wir letzte Woche? Das hat auch meine KI auch irgendwie ausgespuckt. Dass wir alle abwerten, wenn es nackt ist, aber wenn es um Folter geht, dann finden wir es gut oder so ähnlich.
Kann ich nicht bestätigen, ehrlich gesagt. Aber na gut.
Ja, ja, das ist ja dieses... Die Auswertung ist halt, also ja, es sind 800 Filme, die wir geguckt haben und bewertet haben, aber es sind halt doch nur 800. Ist halt kein großer Satz, kein großer Datensatz.
Ja, und halt, genau, erstens das und halt nicht zwingend die wichtigen Filme. Also,
ja,
wie ich vorhin sagte, wenn wir halt super auf Science-Fiction stehen, aber halt in unseren Hauptfilmen halt nur beschissene Science-Fiction-Filme gesehen haben und da nur 5 davon, ja.
Dann ja, genau, halt du dann ja, hier Zack Snyders Mond-Epos, ja, genau. Wie hieß die Scheiße? 2 Punkte gibt's, dann lernt die KI halt, okay, Science-Fiction findet er blöd.
Ja, genau. Das ist halt das Problem. Und da hilft's halt nichts, dass ich 100 Stunden Expanse und Star Trek toll fand. Ja, scheißegal. Also, ja.
Ja, vielleicht müssen wir die KI nochmal zwingen, weitere Werte hinzuzunehmen. Ironski meintest du, Bob, oder?
Meinte ich was?
Was ist mit Ironski?
Eben den Science Fiction, war der nicht von Zack Snyder?
Nee, ich meinte, Ironski? Nein. Ich meinte Rebel Moon.
Oh ja.
Dieser Unfug, den wir noch hier vor ein paar Monaten besprochen haben.
Ironski war viel besser, selbst der zweite war besser als Rebel Moon. Und der war echt nicht gut.
Aber auch viel, viel älter.
Ja.
Ja, okay.
Nee. Ja, hier mein Letterboxd könnte die KI mal durchschnuffeln. Da wäre dann schon mehr drin.
Ich möchte erstmal, dass sie überhaupt irgendwas.
Sie überhaupt was schnuffelt.
Irgendwas durchschnuffelt.
Ja, schnuffeln ist im Moment noch ein bisschen schwierig. Der soll erstmal wieder Vorhersagen lernen und so ein Kram.
Tja. Ich habe jetzt noch 2 Wochen,
Das kann doch KI besonders gut Vorhersagen machen, ohne irgendwelche Informationen zu haben.
Das ist ja das Problem.
Ja, genau.
Ja, ich habe den Sneakpot-Server gekündigt, damit er auf einen neuen umziehen kann. Ich habe jetzt noch 2 Wochen Zeit, bis er einfach hart abschalten. Bis dahin muss ich den Umzug geschafft haben. Drückt mir die Daumen. Ich habe schon mal ein Backup gemacht.
Gut.
Genau, also von daher, wenn es auf den neuen Server umgezogen ist, dann kannst du deine KI wieder schnuffeln lassen, dann juckt es dir nicht mehr so. Falls dein Skript da mal durchdreht.
Ach ja, naja.
Ist auf den Letterboxd-Server hetzt, ist mir das ja egal.
Nee, die Programmier-KI ist da auch immer so, nee, wir machen das mal jetzt nicht so oft und ich mache mal hier noch eine Pause rein und damit wir den nicht so nerven und.
Ja, dann ist ja alles fein. Ich habe mal bei uns in der Firma so ein SAP-Entwicklungssystem oder so ein Staging-System mit einer Schleife in die Knie gezwungen. Ich hatte da sogar so ein, exponentiellen Backoff, so dass wenn irgendwas schief geht oder so, dann fragen wir erst nach einer gewissen Zeit nochmal und wenn es wieder schief geht, dann erhöhen wir die Zeit und das exponentiell, um dann den Server auch mal in Ruhe zu lassen, damit er sich wieder erholen kann. Und dann habe ich aber irgendwas übersehen und dann ist was abgestürzt und in der Fehlerbehandlung hatte das Ding von vorne gestartet, ohne dieses exponentielle Backoff. Und dann bin ich über so eine Fehlerabbruchkondition in eine Endlosschleife geraten und habe die Frage einfach, aber so schön von einem Cloud-Server aus, also so die Microsoft Azure Cloud hat dann mal gedacht, ich atme mal tief durch und atme mal diesen SAP-Server weg. Und hat das, und das war so bei uns im Rechenzentrum einer. Und dann haben sie mich gesperrt. Und dann bekam ich am nächsten Morgen einen Anruf, was das denn werden soll. Und dieser Server hätte jetzt überhaupt nicht mehr reagiert und sie hätten mich jetzt da mal auf die Blockliste gesetzt, die IP-Adresse, ob ich das bitte beheben möchte. Das war ein bisschen peinlich, aber auch irgendwie ein bisschen lustig. Dass man so mit einem Azure Cloud Server so ein SAP-Ding umhusten kann, hätte ich auch nicht gedacht, aber geht.
Tja.
Das war jetzt nicht mal irgendwie massiv parallel, also es war wirklich nur einer. Aber der hat halt mal voll durchgeatmet.
Ja.
Ja. Also so bitte nicht auf den Sneakbot-Server. Auch nicht, wenn er auf der neuen Hardware ist. Mal gucken.
Ja, hier von meinem kleinen Rechner aus mit meiner dünnen Leitung. Genau. Ja, nee.
Ja. Der neue hat jetzt ARM-CPU. Also hier so ganz modern wie diese ganzen Apple-Silicon-Dinger, aber dann halt mit Linux.
Mhm.
ARM-CPU, 6 CPUs, bisschen mehr RAM, also 6 CPU-Kerne. Und ein bisschen mehr RAM und so. Also da wird, ich hoffe, man wird es merken, dass es sich etwas flüssiger anlässt, wenn er dann umgezogen ist. Also wenn in den nächsten Tagen dann mal der Sneakpot irgendwie ein bisschen ausfällt, mal irgendwie für ein paar Stunden nicht da ist oder so, Fear not, dann bin ich das, der den irgendwie gerade umbastelt.
Okay, sehr gut. Jetzt haben wir es wieder nicht geschafft, uns für den Triathlon anzumelden, aber jetzt auch Mitternacht. Das machen wir nächste Woche.
Ich habe es mir vorhin, währenddessen habe ich mir gemerkt, heute haben wir doch diese Triathlon-Anmeldung. Und dann habe ich gesehen, wir haben es wieder nicht in der Liste. Also, naja. Nächste Woche machen wir es.
Für nächste Woche dann.
Alright. Gut, dann bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen. Sneakpot.de, falls er funktioniert, gerne mit Kommentaren voll machen, so wie jetzt auch hier dieser Filmvorschlag von, wer war's?
Matthias.
Reingekommen ist, genau. Also seid wie Matthias, schreibt Kommentare. Und vielen Dank, Matthias. Und vielen Dank euch. Und bis nächste Woche, wenn wir Brothers schauen. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.